Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo und herzlich willkommen bei Binärgewitter Talk 109. Heute mit
dem Matt, das bin ich.
Und dem Felix, das bin ich.
So. Genau.
Jetzt geht's auch schon los. Direkt.
Direkt.
Mit dem Blast from the Past. Und zwar habe ich vor zwei Sendungen quasi mal angesprochen, Browser-Automatisierung für ein Projekt, was ich benutze. Der Flydi hat gemeint, probier doch mal Splinter, was quasi das Gleiche ist, also auch so PhantomJS, nur in Python. Und ich habe es ausprobiert und es ist einfach viel weniger JavaScript. Und es ist so gut einfach. Es fühlt sich so richtig an. Ich habe hier einen ganz kurzen Snippet mal verlinkt, der quasi die Login-Prozedur bei AliExpress macht für dich, wenn du da jetzt die Username und Passwort richtig wählst. Und das war's auch schon. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Und ich werde jetzt einfach all meinen Code umbauen, weil ich ja eh nichts zu tun habe. Und das ein Pet-Projekt ist von mir. Mhm. Und genau, Splinter ist quasi so wie Capybara, so wie ich das verstanden habe, für Ruby. Das heißt, du kannst dann quasi deinen Browser automatisieren und als Backend wird aber nicht irgendwas in Ruby oder in Python selber benutzt, sondern zum Beispiel das, was gibt's da, was man da jetzt benutzen kann? PhantomJS gibt's auf jeden Fall.
Wahrscheinlich, ja,
und genau. Dann gibt es auch die wirklich deinen Browser starten. Also,
also über WebDriver dann?
Genau, über WebDriver, über einen Chrome WebDriver oder über einen Firefox WebDriver. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil du kannst dann auch deinem Browser zugucken, wie er dann Sachen tut. Schön. Ohne, dass du was machst. Und damit kann man Leute beeindrucken, erstaunlicherweise. Also nicht erstaunlicherweise, ist schon klar. Aber es ist schon eine nette Sache auf jeden Fall. Mhm. Und es ist halt viel, viel nicht so anstrengend zu benutzen. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen langsamer, weil, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, alles, was du machst, wartet erstmal, bis die komplette Seite wirklich zu 100% geladen ist, bevor irgendwas passiert. Also der blockt auch so lange, im Gegensatz zu PhantomJS, der dann quasi alles total high, parallel, shit, callback-mäßig macht. Mhm. Und da ist es halt quasi Blocking und er wartet so lange, bis irgendwas passiert oder auch nicht.
Naja, auf welchen Browsern hast du es verwendet?
Ich habe es jetzt gerade im Firefox probiert, vielleicht ist es woanders besser auch.
Ja, also
vielleicht muss ich mal das Backend ändern und dann ist vielleicht alles schnell.
Möglich. Will jetzt nicht hier anfangen mit Firefox, ist doch lahm und so. Nee, was halt auch sein kann, ist, oder was heißt sein kann, was auf jeden Fall natürlich sein muss, der muss, wenn er Changes macht, ja warten, bis die Seite komplett geladen ist, zumindest eben der DOM geladen ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen einem Headless-Browser wie WebKit. Der hat einfach die ganzen Grafiken, die ignoriert der halt einfach.
Ja. Ja,
die musst du halt alle nicht runterladen und das blockt schon mal nicht den I.O. auch von dem. Also Network und I.O.
Ja.
Und ein normaler Browser wie der Firefox, der muss das natürlich runterladen, weil für den ist, also beispielsweise ein Background-Image. Ja?
Ja.
Für den Firefox ist eine Seite erst dann fertig geladen, wenn das Background-Image, wenn das als Ressource so eingebunden ist, auch da ist.
Ja, ja.
Und für ein WebKit ist das halt wurscht.
Ja. Ich muss das jetzt einfach mal ausprobieren, würde ich sagen.
Probier das einfach mal
live aus. Ich probiere das einfach mal live aus. Live in der Sendung probiere ich irgendwelche Dinge aus und es wird dann nichts mehr funktionieren.
Genau.
Nee, ich kann das jetzt gar nicht. Obwohl doch, ich habe ja dieses super coole Plugin, wo ich dann in meiner Vim-History so weit zurückgehen kann, wie ich will. Und
so.
Das dann so zu so einem Tree wird quasi. Und dann kann ich auch vor- und zurück switchen und ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich nehme hier einmal das, wo es noch funktioniert hat, wo ich es noch nicht umgebaut habe. So, und jetzt funktioniert aber nicht. Aber ich muss, glaube ich, noch speichern.
Ach, speichern, unwichtig.
Speichern ist unwichtig. Jetzt kommt live. Wir machen es live. So, das war jetzt hier mit dem Firefox und jetzt wird das gleiche mit dem, wie ging das denn hier? PhantomJS. Was haben wir eigentlich noch für Themen?
Noch für Themen? Themen haben wir einige. Während du das machst, ich hol mal kurz einen anderen Blast. Blast von Past, nämlich Ultra-Past.
Was ist denn Ultra-Past?
Ultra-Past ist normalerweise
so viel
haben wir
in der Vergangenheit?
Naja, also das ist so zwei-Faktor-mäßig. Also normalerweise haben wir Dinge, die in der letzten Sendung oder so besprochen wurden. Ja.
Ja.
Dieses Mal haben wir einen Blast from the Past aus Binärgewitter Talk 97.
97, das sind ja
sind
10 Folgen zurück.
Ja. Und da habe ich mal einen Artikel gepickt gehabt, als Lesefunk, glaube ich, war es, wo es darum ging, wie Share-Icons auf verschiedenen, vor allem Mobile-Plattformen aussehen. Und da ist dann Android rausgestochen mit seinem etwas eigenartigen Icon, das man sich so vorstellen muss, das sind so drei Punkte in so einem Dreieck angeordnet und die sind so verbunden, so, also dass es halt nicht ganz ein Dreieck ergibt.
Ja.
Und jetzt muss ich noch weiter in die Historie zurück.
Oh mein Gott, noch weiter.
Eine Person, der ich nicht folge, aus gutem Grund, weil er mich nicht interessiert.
Achso,
aber der halt gar nicht unwichtig ist, nämlich der Chefdesigner von Android, ja, der Matthias Duarte, der hatte anscheinend vor einem Jahr etwa schon eine Erklärung, nennen wir das mal, natürlich bei Google Plus, ja, veröffentlicht.
Natürlich bei Google Plus, also Venture Lancer.
Und das wäre mir auch gar nicht weiter aufgefallen, wenn jetzt dann nicht diese Woche der Marco Arment, den John Gruber wiederum zitiert hätte, der wiederum das irgendwie aufgegriffen hat.
Schön.
Und das ist so ein bisschen auch so ein Hattipp zu meinen Kollegen, weil viele von denen den Marco Arment nicht mögen und den John Gruber schon gleich gar nicht mögen.
Oh,
lustig übrigens finde ich an dem Artikel von dem Marco Arment, also an dem Link,
ja,
die machen immer so eine, so, also ganz häufig machen die eine URL, die aber nichts bedeutet. Also der packt halt noch so Botschaften in seine URL rein. Und in dem Fall ist die URL, wie ihr sie nachher auch sehen könnt, Matthias Duarte has his head too far up his. Und dann könnt ihr euch denken,
lustig,
was da noch kommen sollte.
Lustig.
Naja, und der Kritikpunkt ist natürlich der, also der Matthias Duarte erklärt das so, dass sie dieses Share-Icon so haben. Naja, sie hätten sich das halt so ausgedacht, als das würde halt so Sharing so universell wie möglich darstellen.
Mhm.
So, ja, du hast irgendwie einen Punkt und noch zwei andere Punkte und an die gibst du was weiter.
Du hast quasi ein Netzwerk, oder?
Genau, so knotenmäßig ist das zu sehen.
Teilt.
Und das ist für sie halt universell und deswegen haben sie das mal so gemacht und es ist halt auch open und dadurch ist es halt ein offener Standard. So einfach ist das. Und,
so und easy
und
as
weil,
that.
Weil Android so offen ist und so, muss das Richtige sein, ja.
So ein Quatsch. So,
das ist einer der vielen Punkte, wo ich jetzt auch mal dem Marco Arment, nicht der vielen, der wenigen Momente, wo ich dem Marco Arment mal zustimmen muss. Das stimmt halt einfach, das ist halt irgendwo auch ein bisschen Bullshit-Bingo da gelabert. Und er hätte es einfach mal ehrlich sagen sollen, ja, Google hat halt einfach sich ein eigenes Icon ausgesucht dafür,
ja,
dass sie halt unter Android verwenden.
Ja.
Und es ist aus Sicht ihrer Markenstrategie nur sinnvoll, dass sie es dann auch in ihren iOS-Apps so verwenden, weil sie ja sagen, haha, das kennen ja alle. Ja? Also,
das kennen ja alle, die Android benutzen, warte. Wo sind wir gerade?
Genau.
So, ups.
Ja, also yeah, einfach um ein bisschen zu wissen, so, haha, das ist eine App von so einem Android-Ding, sie und die.
Die sehen alle so
also,
cool aus.
Ja, also vielleicht auch einfach so von dem Hintergrund, also du hast Vorteile, wenn du die App schon von Android kennst.
Ja.
Dann weißt du das und gleichzeitig du wirst dich dadurch auf iOS schlechter zurechtfühlen. Wenn du sonst, weißt du, ja, also so psychologisch gesagt, du hast halt normalerweise Android.
Also ja.
Nehmen wir den Fall, du bist ein User, der halt ganz viel Android hat und dann wirst du auf iOS gehen und dann wirst du dich da schlechter zurechtfinden.
Das ist ja voll praktisch.
Also, weil die App von Google, die passen alle, aber die anderen nicht, weil die machen so falsch, ist doch klar.
Genau, alle anderen Apps sind falsch, ja.
Nee,
total so. Sinn.
Das mal aus der Geschichte gegraben. Und
schön.
Jetzt habe ich hoffentlich genug Zeit dir verschafft,
das
um auf Speichern zu drücken.
Okay, also das Problem war, es hat nicht funktioniert direkt mit Phantom Jazz. Ich weiß nicht warum. Er hat dann gesagt, herbdurbt, tut nicht, ich kann irgendwie kein Shit in das Passwortfeld eingeben oder so ein Quatsch. Ist ja auch egal. Jedenfalls, ich glaube, es wäre schneller, aber so ist es halt. Ich kann da aber nächstes Mal noch was zu sagen. Ist ja auch egal. Ich
sehr
wollte
schön.
Bloß kurz was kurz, zu sagen, dass es eigentlich ziemlich cool ist und dass Leute es ausprobieren können, die quasi den Browser automatisieren wollen und da einfach mal was haben wollen, was nicht super kacke ist.
Hm, dann haben wir nächstes Mal vielleicht ein Blast Blast from the Past.
Genau,
Past.
Oder ein Mimimi. Eins von beiden.
Eins von beiden wird es werden.
Ja.
Seid gespannt.
Schön.
So, dann haben wir Toten der Woche.
Tote der Woche.
Ganz schlimm.
Ganz schlimm. Börse.bz, quasi das Urgestein des Sharing-Internets von Deutschland oder so? Ich weiß nicht. Also es ist ja eine rein deutsche Sache eigentlich, Börse BZ.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was BZ ist. Ich weiß gar nicht, wo die sind.
Byzantinisches Reich? Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube nicht. Oh, no. Gucken wir mal. BZ Berlin, nee, Badische Zeitung.
Nein.
Bastlerzentrale, das wird sein. BZ Stuttgart.
BZ TLD steht für Belize.
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 Genau.
Belize,
und
Belize,
also,
Angola. Nee, nicht Angola.
Börse BZ schließt die Pforten, nachdem sie in der großen Polizeiaktion quasi komplett auseinandergenommen wurden. Mit zwei anderen Anbietern von Streaming und von Link-Sharing-Seiten, nämlich KinoXTO und Kino4K.to, die wir jetzt auch quasi sagen können, weil man die ja nicht mehr erreichen kann jetzt.
Mm.
400 Polizeibeamte waren dabei und haben 121 Wohnungen in 14 Bundesländern nach Beweismitteln durchsucht.
Welche anderen Bundesländer durften da jetzt gerade nicht mitmachen?
Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir da?
Waren sie nicht mal 16 oder so?
Zwei durften nicht. Wahrscheinlich Brandenburg, weil das ist ja eh nichts. Und was haben wir noch? Ist vielleicht Sachsen oder so? Nee, ich weiß gar nicht. Also steht hier auch nicht. Er steht davon, dass 14 waren. Jedenfalls, das war wohl eine relativ große Aktion, die da gestartet ist mit 400 Polizeibeamte, die dann quasi mal Wohnung geräumt haben.
Ja, wenn sie das gleichzeitig gemacht haben, gibt das wiederum nur etwa 4 Polizeibeamte pro Wohnung.
Also, ja gut, mehr brauchst du ja auch nicht, oder? Ich meine,
ja, nee, du musst ja erstmal nur einfach alles on hold setzen.
Drei müssen den Typen zusammenschlagen und einer muss den Computer mitnehmen und den Fernseher und die Playstation.
Ja, weil kann oder ja alles einfach nur so Banderole an die Tür, hier nicht mehr rein.
Hier nicht mehr rein.
Und am nächsten Tag holen sie es ab.
Ja, schön. Stimmt, du kannst auch den Typen einfach mitnehmen.
Nee, kannst bei DHL zum Beispiel beauftragen.
Was?
Großgeräteabholung.
Was, dann kannst du eine komplette Wohnung mitnehmen?
Kann die Polizei Razzien komplett outsourcen lassen.
So direkt an die DHL. Ach, ja. Schön, ja. Aber ich glaube, das macht Hermes billiger. Und DHL kriegst du nur, wenn du es danach in eine Packstation schickst. Wir haben hier so 20 Computer an die Packstation geschickt. Wir brauchen eine große Packstation.
Sie können sich das mutmaßliche Diebesgut auf der Filiale abholen. Öffnungszeiten 9 bis 10 Uhr.
Bis 9:30 Uhr. 9:30 Uhr bis 9:50 Uhr ist dann aber Mittagspause. Ja. Frühstückspause, ist ja klar.
Ja, Börse BZ ist weg.
Oh, okay. Schade. Es gab bestimmt Leute, die dem nachgetrauert sind, aber ich habe das immer so als Forum empfunden, wo du eigentlich nichts findest, ja. Das ist einfach so alt, da gehen halt die Kiddies hin, die dann sagen, oh ja, ich hätte gerne alle Simpsons-Folgen oder so ein Quatsch. Und ja gut, finden die da vielleicht sogar in Deutsch.
Ja. Für uns war das immer so ein halbwegs, wie soll ich sagen, so eine Art Ehrung, zweifelhafte Ehrung, wenn du irgendwie so eine Woche nach Release deiner App irgendwie sie auf BörsBZ findest.
Schön.
Dann weißt du auf jeden Fall, jemand hat es mitbekommen.
Ja, jemand war es wichtig genug, dass deine App geknackt wurde.
Ja.
Und das ist ja auch ein schönes Gefühl irgendwie. Ja. Oder so, ich weiß es nicht.
Ein Stück, wie gesagt, zweifelhaft.
Ja, zweifelhaft.
Ja, aber ich habe das auch immer gemieden, also mich da nie mit beschäftigt. Also zumindest nicht mit Börse BZ.
Nee,
ja. Womit ich mich mehr beschäftigt habe.
Kommt jetzt als nächstes. Der zweite Tote der Woche.
Genau, also ich finde einfach das UI so toll, deshalb habe ich das Programm ständig offen. ist Unison. Und das kann auch einfach nur toll sein.
Unison übrigens, es gibt es auch für Linux, ist aber was anderes. Unison ist dann nämlich ein Sync-Dingsy.
Sync.
Pac-Man
macht Sync.
Unison, genau.
Unisono.
Aber Unison auf Mac ist.
Genau, ist von Panic und ist ein Usenet-Client. War ein Usenet-Client, muss man jetzt sagen.
Nee, ist immer noch ein Usenet-Client.
Ist ein Usenet-Client, war ein supporteter Usenet-Client. Also, also bisher hat das Tool halt immer was gekostet. Und
früher supported, jetzt fertig.
Das ist fertig. Ist fertig jetzt. Ja. Genau. Das, den
Version
Zustand muss Software
2 erreicht, fertig.
Genau, Version 2.2 erreicht. Ja, hat sich auch in den letzten Jahren nicht viel getan. Ich meine, das liegt im Wesentlichen noch daran, weil sich am Usenet nicht viel getan hat.
Ja gut, das ist halt relativ lange gleich.
Ja, und deshalb ist eine tolle Software. Jetzt ist es free. Ich freue mich trotzdem, dass ich den Leuten, die von Panic da Geld gegeben habe dafür bisher. Und
das hat man einmal gekauft, oder?
Das hast du einmal gekauft.
Okay,
dann, also ich meine, klar, Major-Version. Also ich glaube, ich habe mal Panic 1.8 oder so gekauft und dann halt nochmal Panic, Unison 2. So.
Okay.
Ja, das hat sich abgezeichnet, dass die da nicht mehr viel zu machen werden und jetzt haben sie es halt einfach komplett eingestellt. Finde ich okay. Finde ich okay, so rum die Geste zu machen, dass man sagt, okay, dann machen wir es jetzt free, aber halt unsupported.
Ja.
Anstatt, dass man es einfach irgendwie nur von der Seite genommen hätte.
Ja. Ja. Du hast ja auch immer den Blick darauf, die Leute dann auch zu verstehen bei diesen Entscheidungen, ja? Weil du ja selber in solchen Sachen drin hängst.
Ja. Ja. Ach so, ja, also ist keine leichte Entscheidung, sowas wahrscheinlich zu beenden.
Auf jeden Fall. Das ist ja immer noch so ein bisschen Teil von dir quasi. Ganz viel Zeit von dir ist da ja immer noch reingeflossen.
Ja, einerseits so rum, andererseits kann ich auch die User-Seite sehr gut verstehen, weil also die ganzen, also man umschifft halt so recht gut die Möglichkeit, vor allem mit dem, wie sie es gemacht haben. Also sie haben jetzt nochmal eine neue Version rausgebracht mit ein paar neuen Features.
Ja.
Und die ist free und dadurch kann sich jetzt auch kaum jemand beschweren, der irgendwie vor einer Woche oder zwei das gekauft hat.
Ja.
Weil er kriegt jetzt noch ein paar Goodies dazu, hat dadurch sozusagen für einen weiteren Zeitraum nochmal so Support erhalten.
Ja.
Also so, er wurde wahrgenommen.
Ja.
Und das läuft jetzt dann halt einfach aus.
Ja. Ja.
Im Vergleich zu dem üblichen Bild, dass man heute halt irgendwie für 5 Euro allerhöchstens eher für 79 Cent von jemand irgendeine App kauft und dann für Ewigkeiten Support erwartet, finde ich das einen ziemlich coolen Weg, da die Tür zuzumachen.
Ja.
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 Ansonsten News.
News. Womit fangen wir an?
Muss wohl Microsoft
Muss
sein.
Muss wohl Microsoft sein, wenn es ganz oben steht.
Ja. Microsoft hat gerade so ein Technical Developer Summit oder so heißt es, glaube ich, bei denen in Berlin.
Ja.
Unter dem Schlagwort Pure Technology. Und da haben sie auch mal gleich
reine Technologie
den
ist
CEO
auch schön,
und so eingeladen.
Ja.
Habe ich gehört. Und da kam was Interessantes bei raus, nämlich Microsoft hat sich echt ein Stück weit verändert anscheinend.
Also hat sich so weit verändert, dass die Webseite nicht lädt.
Aber sehr schön. Das muss jetzt nicht an Microsoft vielleicht liegen gerade.
Ja, es wird von Microsoft.net nachgeladen, ich denke schon.
Okay. Ja, Microsoft. Ja, .net, ja. Da
oh,
sind wir,
da
sind wir schon beim
da
Stichwort.
Da sind
ja.
wir schon.
Das ist so der Killer oder die Hauptnachricht. Auch wenn es wahrscheinlich keinen interessieren wird.
Also die
das .NET Framework wird Cross-Plattform, also für Mac und Linux auch rauskommen.
Die Frage ist
und Open Source.
Ja, also die Frage ist, was erwarten die sich davon so wirklich?
Na, ich glaube, sie haben einfach irgendwie realisiert, also sie wollen mehr so zum netten Plattformanbieter von nebenan werden.
Im Gegensatz zum bösen Arschloch.
Und also ich find die Strategie, die Microsoft gerade fährt, auch recht interessant. Während die zwei anderen Großen, nämlich Apple und Google, beide so eine nur bei uns Strategie fahren. Ja, also Apple macht ja nur Apps für iOS.
Ja.
Und bietet auch nur Dienste dafür an und macht es einem schwer, woanders hin zu wechseln. Ja, macht so ein Login. Und Google versucht es ja genauso. Also das Maximum, das man von Google noch hinkriegt, ist, dass man Android-mäßige Apps auch für iOS bekommt. Gmail, eine Google-Suche-App.
Ja, gut. Ja.
Ja. Solche Dinge. Und Microsoft hat sich ein Stück weit anders platziert. Die sagen halt jetzt gerade immer mehr, okay, gut, ja, natürlich wollen wir dir am liebsten eine Windows-Box verkaufen und ein Windows-Phone dazu und eine Xbox und so weiter.
Ja.
Aber ist auch okay, wenn du hier ein iPhone hast. Also das hat sich in der letzten Zeit abgezeichnet. Ein Ding hatten wir selber mal hier in der Sendung, das war dieses Microsoft Band, wo sie gleich gesagt haben, okay, klar, Windows Phone wird es unterstützen, aber auch iOS und Android.
Ja.
Und zwar Day One, also gleich. Nicht irgendwie erst später verkrepelt nachgerüstet. Dann haben sie jetzt vor einer knappen Woche, irgendwann diese Woche, haben sie auch die ganzen Office-Apps, also Microsoft Office für iOS, für iPad, haben sie jetzt einfach free gemacht.
Ja.
Kannst du jetzt kostenlos
ohne
runterladen,
Subscription auch,
ohne Subscription, alles komplett free, weil sie einfach gemerkt haben, okay, wir wollen lieber sozusagen, dass viele Leute Microsoft-Produkte erstmal wieder nutzen.
Ja.
Und man kann dann, ich glaube, Subscription hängt dann darüber dran, dass man halt nachher für die Cloud-Services von Microsoft bezahlen soll. Man kann aber auch zu Dropbox gehen.
Mhm.
Also du kannst deine Word und Excel und PowerPoint-Dokumente von deinem iPad dann direkt auch in Dropbox reinsynken. Sie partnern da mit Dropbox.
Okay.
Und darüber hinaus hat sich jetzt halt auch Microsoft anscheinend überlegt, dass sie das .NET Framework open sourcen wollen, weil sie wahrscheinlich wollen, dass das auch so mehr Verbreitung findet in der Anwendungsentwicklung.
Ja.
Ich meine, Mono ist jetzt damit überflüssig.
Ja, Mono, das war auch immer
also,
scheiße.
Das war schon also. Immer, aber das ist persönliche Meinung bisher gewesen und jetzt ist es halt Fakt.
So schön.
Und
aber jetzt muss es noch geportet werden, oder? Es ist quasi, kannst du es jetzt schon runterladen?
Also Microsoft hat gesagt, es wird kommen.
Okay,
ich habe keine Info zu einem Datum. Und zu guter Letzt haben sie dann auch noch eben eine eigene GitHub-Page veröffentlicht. Kann sein, dass es die schon eine Weile gab, aber sie haben jetzt halt auch die ganzen Projekte dazu. Und nix ist Open Source, bis es nicht den Segen bekommen hat.
Den Segen von wem?
Na, von der Linux Foundation.
Genau. Ja. Also, die Linux Foundation hat sich dazu sogar schon quasi geäußert. Und deren Antwort ist so, jo, ist okay.
Okay.
Ist okay, finden wir gut. Wir finden nicht alles gut, was Microsoft sonst in der Vergangenheit gemacht hat, aber so wie es jetzt gerade auf dem Weg ist, sieht es gar nicht so kacke aus. Das ist quasi die Aussage von der Linux Foundation und ja, ist okay. Kann man ja nichts sagen. Und dass Mono weg ist, ist ja quasi schon mal was Gutes. Also es quasi hat allen was Gutes getan.
Ja, noch ist leider nicht weg.
Nein, ist immer noch da. Ich kann es immer noch runterladen oder was? Ich habe gedacht, das wurde direkt superseded jetzt von Microsoft.
Microsoft hat immer den Mono-Entwickler mal gesagt, jetzt tschüss, geh mal weg hier.
Fickt euch einfach, ja. Was ihr da gebaut habt, ist scheiße, ja. Wir haben es hier besser und Open Source und Free Software.
Also es wär halt cool gewesen, wenn sie einfach Xamarin gekauft hätten, noch vorher kurz.
Schön, ja.
Uns eingestellt hätten.
Nee, gut, ich meine, was kann man dazu auch mehr sagen? Also das ist ein cooler Move einfach, also.
Ja.
Und genau, .NET Framework, jeder kann es mal versuchen zu bauen auf Linux, das wird wahrscheinlich nicht.
Viel Spaß, die neuen Herausforderungen.
Aber da ist garantiert schon eine oder zwei oder fünf oder zehn Leute dabei, weil das bietet sich ja an. Ich meine, du hast den Code und jetzt ist quasi der nächste Schritt klar.
Ja.
Ich weiß halt noch nicht, was dabei rauskommt, aber gut.
Bin auch gespannt, ich finde es halt einen krassen Move gerade.
Ja.
Also Microsoft öffnet sich halt in einer gewissen Weise so,
wie man es halt, nicht erwartet hätte.
Ja, also dass sie halt jetzt irgendwie so echt nett werden.
Ja, aber im Gegensatz zu den anderen Leuten sind die auf jeden Fall gerade ganz schön nette Typen, ja. Muss man mal so sagen.
Ja,
ja, komisch.
Sie haben zwar immer noch so komische Anwandlungen, was ich so von dem Summit von der Keynote gehört habe. Also das muss anscheinend richtig viel Fremdschämen gewesen sein.
Wozu ist halt manchmal.
Da findet gerade ein interessanter Wandel statt.
Mhm. Interessant auf jeden Fall. Ist interessant auch, was passiert ist, dass die Operation Onimus.
Onimus.
Anonymous. Nee, nicht Anonymous, sondern O-N-Y-M-O-U-S.
Steht das für irgendwas oder ist das ein Kunstwort?
Ich glaube, das ist so wie Anonymous oder sowas. Also das
so Anonym, okay.
Ich weiß, keine Ahnung, ich habe geraten, was weiß ich. Ja. Genau, und das war ein Projekt, was in der letzten Woche lief, und zwar gestartet vom FBI. Es hört sich jetzt voll gut an, auch so wie Open Source. Die FBI hat alles Open Source gemacht. Und zwar, sie haben im Darknet, also quasi im Tor, Hidden Service Darknet, haben sie 400 verschiedene Hidden Services hops genommen. Und darunter auch Silk Road 2.0. Und zwar quasi die Plattform, die nach Silk Road dann direkt gekommen ist, wo die ganzen Leute ihre Drogen gekauft haben.
Weggesnackt.
Genau, direkt weggesnackt. Und jetzt ist halt die interessante Frage, wie haben sie das gemacht? Wie haben sie quasi denjenigen, der Silk Road 2.0 verbrochen hat? Oder wer der Operator war? Das soll in dem Fall wohl Blake B., also von der DEFCON-Typ, ich weiß nicht genau, was er gemacht hat. Ich glaube, der ist einer die auch wirklich organized haben.
Okay.
Tut mir leid, ich habe Namenszacken einfach bei mir.
Ja, BlackBee, DevCon.
BlackBee, DevCon, genau.
Administration der Webseite.
Administration der Webseite.
Hat er gemacht.
Na gut, dann ist es halt das.
Sagt Heise.
Na gut, dann, wenn Heise das sagt, dann muss es wohl so sein. Der hat wohl auch Sigro 2 administriert und organized quasi. Mhm. Und der ist jetzt hops genommen worden, genauso wie die ganzen anderen Hidden Services, wo aber nicht alle direkt quasi verhaftet wurden. Also das ist auch eine interessante Sache. Du hast quasi die ganzen Hidden Services, die ja auf ganz normalen Maschinen laufen, hast du quasi runtergenommen. Das heißt, du hast die Boxen gefunden, hast sie die physikalischen Maschinen da drunter gefunden oder halt, wo sie gehostet werden, bis zu dem, oder das FBI ist dann zu den Hostern hingegangen, hat gesagt, da sind evil Dudes, die bei euch geheime, bösartige Sachen machen. Mhm. Und dann wurden halt die Maschinen down genommen. So, das ist so die Grundidee und das ist für 400 Maschinen passiert und zwar in einer relativ kurzen Zeit, also innerhalb von, ich glaube, einem Tag ist es komplett über die Bühne gelaufen. So, jetzt nochmal das Interessante. Wie sind die Hidden Services überhaupt gefunden worden? Und ich, es wird jetzt viel spekuliert und gemutmaßt. Es gab wohl verschiedene, also es gibt verschiedene Ideen, wie das passiert ist. Einmal natürlich so das Typische, dass die Webseite geowned wurde. Das heißt, du findest halt a Secret Injection oder irgendwas und findest dann die echte IP-Adresse von dem Server irgendwie. Mhm. Das zweite ist, dass durch eine Schwachstelle in Tor die Hidden Services ausfindig gemacht wurden. Es funktioniert so, du hast im Tor-Netzwerk an irgendeiner Stelle, also du hast quasi diese verschiedenen Hops, diese verschiedenen Zwiebelringe, durch die die verkryptet halt durchgehen. Und an irgendeiner Stelle hast du den Hidden Service, der mit einem Node redet, der nennt sich in dem Fall Guard Node. Und dieser Knoten weiß die echte IP-Adresse von dem Hidden Service, weil der muss ihn ja erreichen an irgendeiner Stelle. Ja. Und wenn du es jetzt schaffst, quasi alle Hops von dem Request, also von deinem eigentlichen Computer, bis hin zu dem eigentlichen Hidden Service zu besitzen, quasi. Also du hast drei Sprünge in dem Fall, beziehungsweise zwei. Wenn du die quasi hast, dann kannst du aus dem Tor-Traffic quasi rausrechnen, dass diese letzte IP-Adresse, die halt angefragt wurde, dass die Hidden Service IP-Adresse ist.
Dass die sein muss. Ja.
Genau, und deswegen ist eine große Idee, weiß aber noch nicht genau, was dabei rausgekommen ist, dass quasi das Netzwerk so congested wurde, quasi so voll gemacht wurde, dass an irgendeiner Stelle nicht mehr die normalen Service Provider vom Tor-Netzwerk benutzt werden können, sondern halt über irgendeine Box vom FBI gegangen ist oder über zwei oder drei.
Das war ja irgendwie, hat sich über lange Zeit damit sehr abgezeichnet, dass das FBI und glaube auch die NSA da immer mehr Tor-Nodes angeboten haben.
Ja, genau. Deswegen ist auch so schnell.
Oh, oh. Genau, das ist halt so wieder das Problem an der ganzen Geschichte. Es war dann schön schnell.
Verdammt schnell.
Aber halt unsicher.
Ja, und jetzt ist halt die Frage, wie löst man das Problem? Hm. Und eine Idee, speziell für die Hidden Services, ist es, dass du quasi schaust, dass dein Guard Node, dass du einen Guard Node hast, dem du vertraust, aber dann hast du das Problem quasi auch wieder nur um ein Stück verlagert.
Ja.
Quasi. Und dann musst du quasi zwei Boxen ownen, damit du den echten Hidden Service findest, aber es ist halt trotzdem noch ein Problem von Vertrauen immer.
Ja, Vertrauen ist, also
Vertrauen
sagt einfach. Das Schwierige daran ist ja,
du willst eigentlich allen Leuten dein Shit verkaufen, aber du willst eigentlich auch nicht allen Leuten vertrauen.
Genau, du hast halt so eine Art, so wie es früher im Prinzip war. Ja, du brauchst irgendwie beispielsweise, du hast jetzt ein Produkt irgendwie und du bist halt in Land A und du willst in Land B das verkaufen, jetzt kannst du da selber hingehen, kannst das alles selber machen oder du kannst dir halt einen Partner holen, aber du musst dem Partner halt vertrauen. Und woher weißt du, jetzt im Falle von so, wenn du so ein Node betreiben willst oder so ein Guard-Node um dich rum nochmal einen weiter haben willst, woher weißt du, dass das kein Doppelagent ist oder keiner vom FBI?
Das
oder
ist
so,
genauso ne? Wie die quasi Dealer, die dann quasi Doppelagenten sind und in Wirklichkeit nur quasi den nächsthöheren Drogenbaron ausfindig machen wollen.
Genau.
Dä, dä, dä. So.
Könnte man was von lernen, ja.
Scheiße. Ja. Genau,
das ist halt nicht so einfach.
Genau, also dieses ganze Vertrauensding ist relativ schwierig. Es gab noch eine relativ coole E-Mail, beziehungsweise E-Mail, verschiedene E-Mails auf der Tor-Dev-Mailingliste, und zwar der Header sagt, yes, hello, Internet-Supervillain hier. Und dann meldet sich einer, der Operator von Doxbin, heißt es, die quasi für Geld Leute gedoxt haben. Also doxen ist in dem Fall quasi die ganzen privaten Informationen rausfinden zu einer Person, zum Beispiel zu einem bösen Menschen oder zu einem anderen guten Menschen, solange dafür bezahlt wird. Okay. Und der beschreibt so ein bisschen, was so in der letzten Zeit passiert ist auf seinem Computer, und dass er komischen Netzwerk-Traffic gesehen hat. Und die Frage ist halt, ob das alles, ob das wirklich quasi vom FBI war oder ob das andere Traffic ist. Und ich weiß gar nicht, was zum Ende rausgekommen ist. Er hat auf jeden Fall ganz viele lustige Daten, die man sich alle anschauen kann. Ganz viel Traffic-Analyse und ganz viel Konfigurationszeugs und so. Genau, das war die eine Mail. Und dann gab es von der deep.web-Webseite, die haben gesagt, 129 von den .onion-Domains, also von den Hidden Services, waren auf einem einzigen bulgarischen Hoster gehostet quasi. Und wenn natürlich du dem Hoster sagst, ja, ich bräuchte jetzt mal Zugriff auf all deine VPS-Hosts, weil das sind alles nur VPS gewesen natürlich. Und der sagt, yo, dann guckst du da halt einfach mal durch und guckst, wo Hidden Services laufen, was da für Applikationen laufen. Ja. Weil das sind ja alles, also wenn du ein VPS hast, dann musst du dem darunter vertrauen. Und wenn du das nicht kannst, dann wirst du geowned. Und so ist es. Und so sind vielleicht auch ganz viele andere Hidden Services geowned worden. Nicht dadurch, dass sie wirklich ein Problem mit Tor hatten, dass du da spezielle Angriffe hattest, sondern einfach nur entweder durch Leute oder durch verkrepierte Konfiguration oder halt durch solche Sachen.
Ja.
Interessante Sache auf jeden Fall. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Tor-Projekt hat natürlich jetzt auch erstmal gesagt, oh, wir haben gar kein Geld für Security eigentlich und keine Entwickler. Gibt uns Geld, es ist Weihnachten, Spackos.
Das ist wieder so die klassische Methode, ne? Irgendwas gefailt haben, jetzt egal, ob das jetzt direkt an den, sag ich mal, die Schuld der Leute vom Tor-Projekt ist oder nicht, aber erstmal so, ah, Geld. Ohne Geld mache ich nichts.
Ja, also ich glaube, sie haben gar nicht gesagt, sie wollen direkt mehr Geld, sondern sie haben gesagt, wir haben kein Geld.
Ja, gut, aber das ist ja so eine Art passiv-aggressives Verhalten, sozusagen. Wir haben kein Geld. Es ist so, wie wenn ich sage, kannst du das Fenster zumachen, darin steckt ja auch so drin, so, ja, ist halt kalt. Ja. Arsch. Oder andersrum, ja. Mir ist kalt. Und darin steckt ja auch so die Forderung, mach das Fenster zu.
Ja. Schön, ja.
Gut.
Passend dazu
haben auch die deutschen Dienste gemerkt, Moment, wir könnten da auch einsteigen, halbwegs.
Wir können da einsteigen, da gibt's einen Markt. Ja, und zwar, sie wollen SSL abhören. Sie haben jetzt gehört, dieses OpenSSL, das ist so kaputt. Und die gehen die ganze Zeit kaputt. Wir müssen einfach Zero Days kaufen, damit wir mehr SSL abhören können.
Ja, vor allem jetzt gerade sind die Zero Days ja noch billig, wenn jetzt OpenSSL bald nicht mehr so verbreitet ist und andere Leute sicheres SSL haben.
Oder frei SSL.
Genau, ja. Also egal in welcher Weise. Also irgendein sicheres auf jeden Fall, dann wird es für BND ja teuer. Und wir wissen ja alle, der BND hat so wenig Geld.
Oh, so wenig Geld.
Ja.
Oh.
Yeah. Ja, das heißt, der BND will jetzt im Prinzip genau das machen, was andere Dienste aus anderen Ländern auch schon die ganze Zeit erfolgreich machen. Und da zeigt sich mal wieder die schöne, bigotte Haltung der deutschen Politik. Andere ankacken dafür, ja, dass sie das machen. Also hier die böse
Aber NSA dann Made so. In Germany.
Abhören unter Freunden geht nicht, genau, aber abhören Made in Germany.
Ist A-okay.
macht auf jeden Fall.
Was ist eigentlich, wenn du sagst. Aber was ist jetzt eigentlich, wenn der BND sagt, wenn er nicht direkt zu den Zero-Day-Providern geht, zum Beispiel zu WUPMO oder so, sondern einfach mal zu den Ami-Freunden, ja, und sagt so, hey, kommt Leute, Ihr habt diese Zero Days, ja? Könnt ihr euch nicht zum Freundschaftspreis irgendwie an uns mitverkaufen oder so? Wir steigen auch mit ein, vielleicht können wir zusammenlegen.
Ihr könnt eine Tippgemeinschaft bilden. Wie nennt man das? Wie nennt man das? Unter Landwirten gibt es so einen Begriff für so
landwirtschaftliches Gemeinschaft.
Dass sie, ja, dass sie so eine sich Werkzeuge und so teilen.
Ja. Schön. Ja.
Okay, und das wollen sie jetzt alternativ machen. Gibt's eigentlich schon so ein, gibt's dann eigentlich schon so ein Darknet für Nachrichtendienste, wo es so ein eBay gibt, wo man schießt dir jetzt günstig ein Zero Day?
Vielleicht.
Wissen wir ja nicht davon, weil wenn es das gäbe, wäre es gut versteckt.
Mhm. Dann würden die auch nicht Tor benutzen, weil die wissen jetzt kaputt.
Ja. Jedenfalls.
Ja. Vielleicht haben sie einfach so einen SSH-Server, dann kann sich jeder einloggen und dann gucken sie dem lokalen Webserver, was da läuft. So.
Also die wollen das jetzt machen, die wollen da auch einsteigen.
Die wollen auch direkt beim Schwarzmarkt einkaufen, anstatt irgendwie zu den Freunden zu gehen, was ich komisch finde.
Also wenn wir noch einmal irgendeine Diskussion haben wegen irgendeiner Steuer-CD, dann, also ganz ehrlich, ich werde da echt sauer, wenn ich sowas höre, ja, weil die haben einfach komplette Narrenfreiheit. Also ich meine, was man da so mitkriegt aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, was da für Blindlichter am Werk sind beim BND. Und,
so absurd.
Und auch, also vor allem eben in der staatlichen Kontrolle davon. Und die dürfen sowas einfach öffentlich kundtun. Also das heißt öffentlich, das musste auch erstmal wieder so halb geleakt werden, die Information, dass der BND das machen will.
Goddammit.
Zumindest haben sie bestimmt nicht so eine Pressemeldung veröffentlicht, oder?
Ich weiß
sondern,
nicht.
Das Erkenntnissen von Spiegel
ja,
und
okay,
Süddeutsche.
Ja,
also,
oh gut, so ist halt. Strategische Initiative Technik, ist auch schön.
Ja. Ja. Ja, vom Fraunhofer SIT wahrscheinlich gefördert. ja, gut.
Oder so. Auch nicht gut.
Nee, überhaupt nicht.
Also ja. Vielleicht will man jetzt machen, damit das kein Problem mehr für einen ist? Eigentlich hast du verloren.
Ja, also wenn selbst der BND auf die Schliche gekommen ist.
Scheiße.
Wenn die, also weißt du, das sind ja richtig scharfe deutsche Hunde.
Ja, richtig deutsche. Deutscher Schäferhund. Der eine Leitung überwacht.
Ich hatte ja immer Hoffnung darin, dass wenn deutsche Dienste sowas machen, also man weiß ja, wie es um deutsche Behörden und IT und so aufgestellt ist, ja, dann hatte ich immer Hoffnung darin, das wird schon nicht klappen. Aber das Schlimme ist ja, es ist ja genau umgekehrt. Also wenn keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel irgend so ein T-Systems und seine Freunde, wenn die jetzt so ein Server aufbauen für irgendwie, sagen wir, Arbeitsagentur, ja?
Ja.
Das klappt nicht. Das klappt nicht zuverlässig, was sie da bauen. Das wird immer viele Probleme haben. Dann ist das schlimm. Im anderen Falle ist es ja aber so, wenn sie sowas aufbauen zum uns überwachen, dann ist es ja schon schlimm, wenn das auch nur hin und wieder mal klappt.
Ja, wenn es quasi die Hälfte der Zeit nur kaputt ist, dann reicht es eigentlich
genau,
nicht.
Genau, dann reicht es halt immer noch, weil dann ist immer noch die Hälfte der Zeit ganz und du weißt ja nie, ob es sich trifft.
Ja,
so.
Fucking shit einfach.
Und das ist echt einfach, ja, unschöne News. Und man hat einfach das Gefühl auch so irgendwie, Snowden, da war nix, ne?
Nee,
also,
was Snowden hat letztes Jahr,
Einsicht oder so, war
hat sich nichts geändert einfach.
Schlimm.
Das ist schon echt einfach voll traurig. Warum haben wir eigentlich nur so traurige Themen heute? Wir haben Börse BZ, ja.
Wir haben tolle Nachrichten von Microsoft gehabt. Stimmt. Und wir haben noch andere tolle Sachen.
Wir haben Good News von Microsoft.
Ja.
Ich finde
Good News from Microsoft.
Good News. Oh, Mensch. Na gut, machen wir weiter. Ach so, genau, mehr Sachen sind kaputt. Es gab mal wieder Pwn2Own und diesmal nicht quasi für Browser, sondern Pwn2Own Mobile. Und alle Smartphones sind gehackt. Und zwar Amazon Fire Phone, iPhone 5S, iPad Mini, BlackBerry Z30 und Google Nexus 5 und Nexus 7 und Nokia Lumia 1520 und Samsung Galaxy S5 auch.
Alle.
Alle wurden gehackt. Obwohl, nee, 5 wurden gehackt.
Ein iPhone 6 haben sie halt wahrscheinlich noch nicht rechtzeitig bekommen.
Also was passiert ist, iPhone 5S gehackt über Safari Webbrowser und zwar mit einer kompletten Sandbox Escape. Also das heißt,
Sandbox aus dem Browser oder Sandbox
die Safari Webbrowser Sandbox im Gang und dann quasi komplette
System. Die iOS Sandbox auch noch.
Ja, also steht okay. Hier Achieving a Full Sandbox Escape, von da gehe ich mal davon aus, dass sie es komplett geschafft
haben. Ja,
okay. Dann Samsung Galaxy S5 hackt multiple Tiles using Near-Field Communication Attacks. Oh shit. Und so ein iPhone, Webbrowser, Windows Phone, Partial Hacks using Browser Attack, Nexus 5 Wi-Fi Attack, which failed to elevate privileges. Okay. Aber trotzdem, what the fuck einfach. Alles ist kaputt. Wir müssen einfach Angst haben. Stell dir vor, jetzt der BND kauft so ein Wi-Fi-Attack-Hack ein fürs Nexus 5. Dann werde ich geowned die ganze Zeit vom fucking BND. Überleg dir das mal. BND. Shit.
Ja.
Ja, gut. Zum Glück sind jetzt erstmal diese ganzen Exploits also bald wahrscheinlich offen, weil nach dem Point-to-Own kommt normalerweise die Zeit, wo dann die Exploits gepublished werden, weil die ja auch nichts mehr wert sind, weil du ja gezeigt hast, dass es geht. Hm. Genau. So viel zu kaputten Sachen. Jetzt haben wir Android Lollipop Nexus Firmware Images. Sind das auch kaputte Sachen oder ist das schon eine neue
Themenreihe? Nee, das ist Good News.
Good News? Hast du ausprobiert?
Good News from Google.
Kann ich es mir direkt runterladen?
Ja, kannst du.
Echt? Aber ich
musst du flashen.
Oh,
musst flashen.
Fucking shit. Burp.
Also, gestern kam das Nexus 9.
Mhm.
Und das Nexus 9 ist das erste offizielle Lollipop-Gerät.
Ja,
also
das,
natürlich,
das wird so ausgeliefert direkt, oder?
Genau, das kommt direkt mit Lollipop.
Ja.
Und jetzt ist auch das Nexus 6 verfügbar. Und dann haben sie sich gedacht, komm, nachdem schon mal vor kurzem mal so das finale Image, glaube ich, geleakt ist für das Nexus 7, wir hauen es einfach mal raus. Und jetzt gibt es eben die finalen Factory-Images für die Nexus Geräte, die unterstützt werden. Das sind das Nexus 4, das Nexus 5, das 6 und das 9, die kommen schon damit und das Nexus 7.
Mhm.
2012
sogar.
Sogar oder? Das 2012 Modell und da haben wir schon den ersten Einschränkung von Good News.
Einschränkung.
Das sollte man nicht installieren. Also das Nexus 7 von 2012 und da auch nur das WLAN-Modell.
Wieso das UMTS-Modell nicht?
Weiß nicht. Keine Ahnung.
Okay, macht total Sinn.
Aber auch das, also das ist so schon ein schlechtes Gerät aus heutiger Sicht.
Ja, das ist
wir haben so ein,
relativ langsam.
Wir haben so ein Test-Device bei uns im Office rumliegen und das ist einfach nur grottig.
Ja, das Problem, was ich mir angelesen habe, ist, dass wohl der Flash-Chip, der darauf verbaut ist, dass der halt degradet über die Zeit. Und irgendwann ist es dann quasi so langsam, dass du das nicht mehr benutzen möchtest eigentlich.
Okay.
Und dann am Anfang war das halt auch zackig schnell und konntest mit alle Sachen machen und das
okay.
Degraded einfach.
Okay, mag eine Problematik sein. Ich habe vielmehr die Problematik festgestellt, dass irgendwie bei diesen Nexus-Devices in großer Vielzahl so schlechte Akkus verbaut sind, dass die Devices, ja, das Nexus 5 ist das erste, von dem ich solche Probleme noch nicht mitgekriegt habe. Aber wir haben ein Nexus 4, wir hatten zwei und haben eins dann irgendwann verkauft und die hatten ständige Akkuprobleme.
Okay.
Und ich kenne viele Leute, die mit Nexus 7 Probleme hatten und auch unseres, also das Testgerät, auf das ich Zugriff habe, ist, wenn du das am einen Abend voll auflädst und dann einfach nur auf Standby irgendwie in die Schublade legst und am nächsten Morgen auspackst, ist der Akku tief entladen.
Echt?
Also ich hatte dann muss es erstmal wieder eine Stunde am Ladegerät hängen, bis überhaupt noch irgendwas passiert.
Ja, das ist immer das Problem, also das Tiefenentladen. Warum das überhaupt passiert. Ja, das ist einfach voll der
Quatsch. Ich kann es nur so erklären, die haben da irgendwie ganz schlechte Batteriechemie irgendwie im Einsatz.
Also ich hatte mit dem Nexus 7 nie ein Problem. Ich habe das auch eine Woche lang quasi in Standby gehabt und das hat es gut ausgehalten. Mhm. Also was ich gemacht habe, ist WLAN aus, wenn in Standby, weil ich das nicht gebraucht habe. Das hat dann halt ewig gehalten einfach. Es war ziemlich cool eigentlich. Aber ja, gut, das ist halt, manche Sachen zacken halt einfach so.
Genau. Einschränkung gerade noch kurz, die ich der Vollständigkeit halber loswerden muss. Das Nexus 4 Factory Image für Lollipop gibt es noch nicht.
Mhm. Ah, okay, alles klar.
Warum auch immer. Möglicherweise gibt es da auch Probleme wegen UMTS. Und ansonsten, ich glaube, Motorola hat auch angekündigt, dass sie für einige Devices jetzt gerade in den USA die Over-the-Air-Updates ausrollen.
Okay.
Und ich meine auch gehört zu haben, Moment, dass auch Google Nexus-Geräte jetzt schon OTA bekommen. Also eigentlich müsste da schon updaten können.
Oh, macht's aber nicht.
Wenn sie halt, wie bei Android üblich, entschieden haben, dass du jetzt würdig bist,
das
Update
jetzt,
zu erhalten.
Ja, gut.
Dass du an der Reihe bist.
Ich darf halt noch nicht.
So, das mal dazu, später kommen wir noch.
Ach so, genau, mehr wenn du jetzt das wenn du jetzt das Image draufspielen willst, dann musst du dein OEM, also machst du Fastboot OEM Unlock, das heißt, ja. du fragst deinen kompletten, das komplette Datenshit, also alles, was genau. du an Daten hast, ist dann nicht mehr. Genau. Das heißt, du hast Fotos gemacht, hast dann noch nicht mehr. Du hast dich eingeloggt, hast du dann.
Du musst ja alles in der Google Cloud sichern vorher.
Ja, genau.
Ja,
also das habe ich bei mir tatsächlich nicht gemacht, weil ich es verkackt habe am Anfang. Ich habe gerade nur gedacht, mach ich später. Mhm. Weil ich habe nicht gedacht, dass ich damit meinen fucking Computer komplett erasen muss, ja?
Ja,
Goddammit, Boden, ey.
Ja. Naja, gut, wir haben halt nur Testgeräte davon. Also, ja, gut, wir haben das
bisher
nur
egal,
für Testgeräte klar. im Einsatz gehabt. So, dann Open Source News, die noch nicht Open Source sind. Der Mark hat das gepickt, also Mark hat einfach nur mal den Link auf Twitter irgendwie rumgeschrieben und ich habe es mir dann angeschaut, weil er ja gerade hier nichts dazu sagen kann.
Ja.
Raptor ist ein radikal neuer Ruby-Webserver.
Der geilste Webserver der Welt. Application-Server, oder?
Geil, ne? Ruby-Webserver steht hier.
Webserver, na gut, dann
Software, das wäre. Disrupting the Ruby-Webserver-Scene in 11 Tagen.
Heute. In 11 Tagen.
Denn, das ist eine sehr interessante Strategie. Die haben einfach mal eine Webseite gemacht und da ist irgendwie so ein PowerPoint-Chart.
Ja.
Weil irgendwie das da drin steht. Hier, wir haben mal Raptor verglichen mit Unicorns, Puma und Talkbox und wir sind viel geiler.
Also wir haben, also ohne Witz, auf der Seite ist genau ein Bar-Chart, wo 3 Stück daneben sind, die kleine Bars haben und dann ist Raptor, der hat einen ganz schön großen Bar, also quasi hat den längsten Penis, ja.
So, und einfach auch überhaupt keine Infos dazu, was für ein System und so weiter. Egal.
Das ist ja auch alles.
Egal. Schön. Viel mehr Requests per Second.
Voll ja, viel fast, schnell, voll viel mehr
fast
gut einfach.
60.000 Requests
per Second. So viele fucking Requests.
Und so. Und ansonsten haben sie eigentlich nicht viel geschrieben als, ja, nochmal hier up to 4 times faster than Unicorn, bla bla bla. Voll endorsed von irgendwie Fabio Akita. Ich bin jetzt in der Ruby-Szene nicht so aktiv, aber wenn, ja, ist halt irgendwie ein brasilianischer Ruby-Blogger. Ich bin ja immer noch der frohen Hoffnung, dass das auch wirklich nachher ein radikal schneller Ruby-Web-Server ist.
Bestimmt.
Ja? Aber gerade ist es halt einfach, die Seite ist halt einfach nur ein Honeypot. Also die sagen
die
halt, ja, gib uns deine E-Mail-Adresse, dann sagen wir dir schon Bescheid, wenn der Server fertig ist.
Ja, when it's done.
Und wenn du jetzt sagst, hier da oben rechts ist doch so ein Fork me on GitHub, weil das soll ja auch Open Source werden. Ja,
Fork
am 25.
You.
November wird der Open Source.
Häs? Einfach so ein Quatsch. Ich verstehe.
Also da gibt es eine Public Beta.
Ja, ich verstehe es nicht. Ich weiß, dass es nicht so irgendwie, also was ich ja verstehen kann bei diesen komischen, so, oh, ich habe diesen neuen, tollen Messenger oder so ein Quatsch, wo du dich schon anmelden kannst oder so. Aber es gibt's noch nicht, ja?
Ja, ja.
Da kann ich es irgendwie verstehen, aber nicht für einen fucking Ruby Web Server.
Ja.
What the fuck? Seriously? Leute.
Ja. Ah. Also sie haben dann, sie haben noch einen Artikel relativ lang und ausführlich geschrieben, warum Raptor so schnell sein soll, aber das ist halt alles nur
zu Bullshitting halt.
Ja, einfach von allem mal was, haben sie noch ein bisschen was von Node erzählt und noch ein bisschen nochmal, wie Rack funktioniert und bla und blub. Ja, ich habe immer noch frohe Hoffnung, weil, also der Mark hat nichts zu dem Link gesagt, ob das einfach nur ein Trolling ist oder ob das nachher auch Real Shit ist. Schauen wir mal.
Oh Mann, ey.
Richtig real dafür.
Der Replayer. Replayer. Ich habe letztens erst einen Replayer-News gehört, aber ich hab's schon wieder vergessen.
Und du bist sicher, dass das nicht 1995 war?
Ich glaube, es ist immer noch am Buffern.
reale News aus dem Web. Apple hat mal wieder einen ganz wichtigen Webservice bereitgestellt.
Oh, was haben sie denn für einen Webservice diesmal?
Und zwar ein Tool, mit dem Benutzer ihre, wo sie ihre Telefonnummer eingeben können und dann.
Und dann werden sie angerufen, wenn es was Neues von Apple gibt.
Ja, das gibt's schon. und dann wird diese Nummer für iMessage deaktiviert. Der Punkt ist nämlich folgender: Wenn du dein iPhone kaufst und da iMessage drauf anschaltest, dann grabt sich Apple die Telefonnummer Also die schicken sich ja so selber kurz eine SMS irgendwie hinten dran und dann wissen sie deine Telefonnummer, dann machen sie dir aus dieser Telefonnummer eine Apple-ID.
Ja.
Zumindest stellen sie das selber so dar. Verknüpfen die mit deinem iCloud-Account und so weiter, alles Mögliche.
Ja.
Der interessante Punkt ist der, die behalten diese Telefonnummer dann auch so und grabben alle Nachrichten davon ab, wenn da was hingeschickt wird, wenn du diese Telefonnummer jetzt auf einmal zum Beispiel ein Android-Device reinsteckst.
Oh.
Auch also wenn du das dauerhaft machst. Ich verstehe noch nicht genau, wie sie das können. Insofern, sie besitzen ja nicht die Telefonnummer.
Ich glaube, sie rufen einfach an und sagen, also, ja, wir sind hier von Apple, ja, also, wir haben jetzt diese Telefonnummer.
Ich glaube, das muss wahrscheinlich wieder in speziellen mit dem wie in USA im speziellen Mobilfunknetzwerke funktionieren zu tun haben.
Ja.
Weil eigentlich ist es ja einfach so, du hast eine Telefonnummer, da wird eine SMS jetzt dran zugestellt. Ja. Das macht dein Operator, da hat Apple nichts zu melden eigentlich.
Ja, genau.
Und wenn außer es geht halt um die ganzen Contracts, die du halt direkt im Apple Store mit AT&T und bla geschlossen hast.
Ja.
Anyhow, sie haben realisiert, dass es Menschen gibt, die das nachträglich ihre Telefonnummer auf anderen Betriebssystemen weiterverwenden wollen. Und die nicht, wenn sie ihr iPhone verkaufen oder so, in dem Moment dran denken, dass sie auf diesem iPhone noch iMessage vorher deaktivieren müssen. Also wenn du iMessage deaktivierst, dann wurde bisher schon dieser Dateneintrag bei Apple sozusagen gelöscht, dass iMessage nicht mehr mit dieser Nummer verbunden ist.
Ja.
Und jetzt gibt's nachträglich auch noch ein Webtool dafür. Und,
kann ich da jetzt einfach deine Dings
nein,
eingeben?
Natürlich nicht. Oh. Das ist Two-Factor-mäßig. Insofern, du kriegst dann einen Confirmation-Code zugeschickt. Musst beweisen.
Aber den kannst du ja gar nicht mehr lesen, weil der noch zu deinem iMessage geht.
Musst es halt auch im Prinzip vorher noch
machen. Was? Ja. Nee, ich glaube, es geht irgendwie anders. Oder? Ich glaube, dann steuern die das aus für dich oder so.
Naja, es gibt so ein Didn't Receive a Code-Ding, wo ich nicht genau geprüft habe, was dann passiert.
Dann machen sie einfach, ja gut, dann ist es nicht so schlimm. Machen wir es einfach so.
Ja.
Schön.
Ja, interessant.
Auf jeden Fall.
Macht wichtige Tools fürs Web.
No longer have your iPhone. Wahrscheinlich, wenn du es verloren hast und dann quasi dir ein Android kaufen musstest, weil das so
teuer war. Kein Geld mehr hattest. So.
Dann kannst du das machen. Weil da steht ja no longer have your iPhone. Quasi, du hast schon eins, aber irgendwie ist es weg oder so. Vielleicht bist du gerade in Tschechien oder so. Wolltest du es nicht mitnehmen.
Ja.
Na gut, so ist halt.
So ist das.
Ja.
Ja. Good news from Near Space.
Von Near Space. Oh yeah, und SpaceX.
Zwar der Elon Musk hat mal wieder einen geilen Tweet abgelassen.
Und was hat der gesagt?
Er hat nämlich gesagt, dass sich eine seiner vielen Firmen, nämlich eben SpaceX, in der Frühphase befindet von der Entwicklung von fortschrittlichen Mikrosatelliten, also kleinen Satelliten, die in Formation operieren sollen.
Boah, fucking shit. Das ist quasi wie diese kleinen Hubschrauberteile, die dann auch so in Formation fliegen.
Ja, ich glaube, es geht da um etwas weiter auseinanderliegende Formation.
Ja gut, ob die nur 10 Zentimeter oder 10 Kilometer
außer er hat nachher wirklich so ein Evil Plan irgendwie, dass er da so mit so 1 Million Satelliten dann am Schluss so, über welcher Stadt verdunkeln wir jetzt den Himmel?
Nee, ich weiß, was dann passiert. Alle schießen so einen kleinen Laser auf die Mitte und dann wird es zum großen Laser.
James Bond-mäßig.
Ja. Nee, wie der Todesstern eigentlich.
Ah ja. Ja, bei James Bond gab es sowas auch.
Oh,
also
weil so funktioniert Licht.
Diamantenfieber. Ja, so funktioniert
Licht. Aber das Problem ist, letztens haben erst Wissenschaftler es geschafft, quasi zwei Protonen, dass die miteinander agiert sind. Das heißt, die sind dann quasi nicht durchgeflogen nicht. Einfach, sondern die haben quasi miteinander, das heißt Licht
geredet.
Licht hat mit Licht interagiert.
Und was ist das dann?
Todesstern, Mann!
Das
ist doch klar!
Der Todesstern. Ach, du
das
Schande.
Ist der fucking Todesstern.
Early Stages of Death Star.
Oh Mann, ey.
Ja, und ansonsten hat er gesagt, ja, in 2 bis 3 Monaten gibt es irgendwie News. Und es gibt eine Nachfrage dazu von, ich glaube, The Verge. Oder von jemanden, die dann gefragt haben, so, hey, was sollen die denn können? So heißt das irgendwie, es gibt irgendwie
und was hat er gesagt?
Internet Access for Everyone. Also ist das so ein Ding wie heißt das hier, Google Loon?
Google Loon.
Und dann hat er nur so gesagt, ja, also so im Wesentlichen, das sollen die auch können, aber nicht free, sondern cheap. Mhm. Aber
nicht Open Source, oder?
Bestimmt nicht.
Damn.
Aber der Elon Musk.
Aber Satelliten sind eh cool. Das Problem ist halt, wir haben diesen ganzen Müll in der Umlaufbahn und das ist nicht cool für Satelliten einfach.
Ja, dann machen wir einfach nochmal eine Schicht. Schicht drunter. Das ist halt die Onion Rings von der Erde, sind so diese.
Ah, ja, ja, genau.
Ja. Nee, bei dem schützen Elon wir auch Musk uns auch von hat man immer das Gefühl, dem ist langweilig. Sonst
ja, so. Gut, wahrscheinlich hat er hat auch gerade genug Geld, oder? Noch?
Ja,
noch geht's.
Ja.
Ist auch schön einfach.
So.
Teledisc.
Da hatten wir diese Woche die News, dass Obama, Präsident Obama, POTUS, irgendwie gesagt hat, hier Netzneutralität jetzt voll wichtig und wir geben der FCC jetzt, nee, nicht FCC, doch, der Tom Wheeler ist der Chef von der FCC, ne?
Ja, ich glaube schon.
Wir geben der jetzt mal irgendwie die Vorgabe hier maximale
Netzneutralität
voraus.
Am neutralsten.
Neutralisieren.
Neutralisierten sie das Netz.
Und der Tom Wheeler hat dann irgendwie so gesagt, so, gar keinen Bock, weil kurz Recap, Tom Wheeler ist ein ehemaliger Cheflobbyist von der Telekommunikationsbranche, der dann aber von Obama als Chef der FCC, also des Ladens, der das Ganze regulieren soll, gemacht worden ist. Und jetzt kann er sich halt raussuchen, folgt er dem Herzen oder dem Geld?
Und natürlich folgt er dem Geld, was ist das für eine blöde Frage?
Naja, was heißt dem Herzen? Also er folgt halt dem, der ihn dahin gebracht hat.
Und das mal schauen. Ist doch egal.
Und dann hat sich ein Senator per Twitter dazu gemeldet, macht total viel Sinn, der Senator Ted Cruz. Keine Ahnung,
wo der Senator
ist. Nein, in den USA halt irgendwo.
Ja,
und der hat sowas gesagt, irgendwie Net Neutrality ist Obamacare for the Internet.
Man muss kurz sagen, in Deutschland, Obamacare ist in den USA was ja. Böses, ja. Das ist quasi, wo sich alle Leute lustig machen drüber.
Ja, also vor allem, also man kann an seiner Aussage schon ablesen, er ist auf jeden Fall Republikaner.
Ja.
Weil Obamacare ist für ihn nämlich Kommunismus wahrscheinlich. Und
Kommunismus und bösartige Arschlöcher eigentlich alles.
Genau.
Die wollen dich ausnehmen einfach, du kannst doch um dich selber dich kümmern.
Und hat da irgendwie den völlig sinnfreien Vergleich dann gebracht, dass Net Neutrality bewirken würde, dass das Internet so langsam werden würde wie die Regierung. Da muss man mir zuerst mal sagen, guter Mann, als Senator bist du Mitglied in gewisser Weise der Regierung. Du hast dich gerade also selber dumm angemacht.
Und dann hast du dich doppelt dumm angemacht, weil du sowas gesagt hast.
Genau, weil du einfach nur blöd bist.
Ja.
Und das hat der Matthew Inman, also hier
The Oatmeal,
natürlich mal wieder für einen Comic zum Anlass genommen, um doch mal Net Neutrality zu erklären. Ist jetzt nicht ganz so episch, wie ich sonst bisher von ihm kenne. Es ist kein
ist halt voll ernst und so.
Kein Dinosaurier und so aufgetreten.
Nur Crab Witches.
Was Crab Witch.
Was quasi ein Sandwich
ein ist. Ein Krabben-Sandwich. Ja, ich schätze halt einfach, also ich habe es mir mal komplett durchgelesen und es sieht halt echt so aus, als ist er wirklich ernst geblieben, um vielleicht wirklich diesem Senator Ted Cruz da was
versuchen zu erklären.
Mal so Sendung mit der Maus mäßig was zu erklären.
Ja. Also das hatte ich auf jeden Fall auch das Gefühl, wo ich das gelesen habe. Ja. Relativ ernst.
Genau.
Überraschenderweise.
Also nicht nur relativ ernst, sondern auch relativ sachlich.
Ja.
Kann man sich alles mal durchlesen. Lernt man auch mal so am Rande ein bisschen was darüber, wie das US-Wahlsystem funktioniert, nämlich dass dieser Senator anscheinend mächtig viel Spenden von der Telekommunikationsindustrie bekommen hat. Ich glaube, Comcast im Wesentlichen.
Muss er das irgendwie ausweisen?
Oder? Ich weiß nicht, ob er das ausweisen muss. Das Interessante an der Sache ist ja einfach nur, diese Senatoren, die sind da ja selber für verantwortlich. Also der ist ja auf so Spenden angewiesen. So funktioniert das System dort.
Ist auch weird einfach, oder?
Wenn man sich das so überlegt. Wenn man sich's mal auf der Zunge zergehen lässt, ist das ein ziemlich bescheuertes System, das die da haben. Also zumindest was nicht beeinflusste Demokratie angeht, ist das ziemlich bescheiden. Boah, hat halt jetzt mal so ein Tweet abgelassen dafür.
Krass. Aber ja, genau.
Gut, dass wir The Oatmeal haben.
Gut, dass wir The Oatmeal haben. Was haben wir jetzt als nächstes? Debian 8 ist gerade im Freeze, weil dann kannst du bald Debian
8 installieren.
Ja,
Code Freeze jetzt.
Code Freeze.
Also Jesse Code Freeze und nur noch wichtige Bugfixes.
Genau, ja, nichts geht mehr.
Ihr wisst alle, was ein Freeze bedeutet. So, und?
Ja.
Du hast, irgendjemand hat noch hinzugefügt, Namen für Debian 9 und 10.
Gibt es Namen für Debian 9 und 10?
Das steht hier, aber warum kann man diese Namen dann nicht noch kurz dahinter schreiben? Debian 9.
Google.
Mach dein Magic.
Debian 9 Name.
Versionsgeschichte.
Ich gehe mal bei dem Wikipedia.
Also Debian 9 wird Stretch heißen. Stretch wie die Stretch Limo oder die Stretch Jeans. Und Debian 10 Buster.
Oh, yeah. Na gut. Stretch, das hast du auch nur von Wikipedia, oder?
Ja.
Jo, da steht auch nichts.
Ja, und die Wikipedia verlinkt hier
nur auf
heise Open Source.
Ja gut, das kann
Debian
ja nichts
9 heißt Stretch und Debian 10 bekommt den Namen Buster. Dann nehmen wir doch diesen Link hier fürs Pad.
Och, so schön. Wir haben sogar Primärquellen.
So pro.
Schön.
Ja.
Gut, haben wir das auch. Amazon Echo. Das ist weirder Shit einfach.
Das ist ultra creepy also, Shit.
Der neue heiße Scheiß von Amazon, was man sich auf jeden Fall in seine Wohnung stellen will, heißt Debian,
Debian 9.
Debian 9 Stretch auf deinem 386er im Wohnzimmer. Ja. Nee, Amazon Echo. Und das ist eine schwarze Trommel, die all das aufnimmt, was du sagst in deiner Wohnung und das auswertet und dann
Dinge tut.
Dinge
im Wesentlichen ist es natürlich wieder eine Verkaufsmaschine, ne, von Amazon. Also das wundert jetzt, glaube ich, echt keinen.
Aber ja, das ist weird. Was macht denn? Also ich hätte jetzt Bock auf eine Cola und dann geht da du-du-dum, ich habe eine Cola gekauft für Amazon Prime.
Kommt so, morgen.
Ich wollte die Cola jetzt. Ich habe noch eine Cola gekauft. Nein! Ging so viel Cola.
Ja, also in der Tat interessantes Gerät. Also klar, es ist halt so eine Verkaufsmaschine. Amazon hatte doch vor kurzem erst dieses mit dir rumtragbare Ding, wo du auch so remote-mäßig reinlabern konntest.
Echt?
Ist der Name entfallen.
Ich habe gedacht, das Firephone war das, worauf du angespielt hast. Weil
nee,
da
ja, da geht
ja
das
was,
auch, aber sie hatten das davor schon.
Weil da konntest du irgendwas fotografieren und dann konntest du es direkt bei Amazon kaufen oder so. War das nicht die Idee?
Ja, wir hatten das auch mal hier in der Sendung. Dass es so ein Ding von Amazon gab, dass du so wie so ein Scanner sozusagen mit dir rumträgst. Ja.
Okay.
Und ja, natürlich, also das ist halt so die Siri von Amazon jetzt hier.
Aber
ja,
das
kannst du auch
tausendmal
so fragen,
creepier.
So, will it rain tomorrow und bla. Was ich halt interessant an der Sache finde, ist, wer ist darauf gekommen, ja, so eine billig Mac Pro Trashcan.
Das ist so eine Trashcan. Ja.
Zu designen, die man sich jetzt in die Wohnung stellen soll. Also ich meine, okay, sie haben dann auch noch das Feature eingebaut, dass es Musik abspielen kann. Ich bin sicher, bestimmt.
Der MacBook Pro kann
Sound,
das
ja.
Ja, aus dieser fucking Blechtrommel.
Bass, wie ihr noch nie erlebt habt. Und dann stellst du dir das in die Wohnung und dann hört das einfach mal alles mit.
Alles.
Ja, also ich meine, Xbox und so, Xbox One kann das auch. diese ganzen neuen Google-Dinger, ja, hier alles, okay, Google. Ist
ja, aber da sagst du wenigstens noch, okay, Google, und der schickt nicht alles die ganze Zeit
ja, genau.
ins Internet.
Ja, doch, das hat auch so ein Safe Word. so ein Ding, mit dem du es ansprechen
Trigger,
musst.
Trigger.
Ja, Triggerfinger. also, das und oh, du hast sogar einen Button oben drauf, mit dem du das Mic muten kannst. Ja, super.
Creepy.
Interessant an der Sache finde ich außerdem noch, ich habe mir da mal das Video dazu reingezogen.
Du hast das dazu jetzt ein Video?
Ja, natürlich. Und bei dem Video ist es einfach so, sie haben dann so ganz schlecht so ganz viele Szenarien irgendwie nachgestellt.
Ja.
Und was ihnen anscheinend dabei selber nicht aufgefallen ist, dass sie immer, und das ist nicht nur, damit das Ding im Video immer so center sichtbar ist, sie haben das Ding immer irgendwo anders in der Wohnung hingestellt.
Damit es immer center sichtbar ist?
Nicht nur, sondern halt, dass es auch, also ich meine, weißt du, ich stelle mir das ja nicht, also ich kaufe mir so ein Ding doch nicht und dann trage ich es mit mir durch die Wohnung.
Vielleicht.
Jetzt gehe ich ins Schlafzimmer. Für den Fall, dass ich da Wunsch auf Musik habe, nehme ich es jetzt mit ins Schlafzimmer.
Hat das Ding Akku? Weil dann würde es ja sogar Sinn machen.
Muss es. Also muss es wohl haben.
Battery, nee. Akku, nee.
Echo App, nee, natürlich. Das muss. Ah, nee, Power Adapter.
das heißt, ja, du kannst es nicht einfach mitnehmen.
Du kannst es ja auch nicht mal noch. Oh Gott, das ist ja noch schlimmer.
Also, ich meine, dass das Ding jetzt schon schlimm ist, ist ja wohl klar.
Das ist ja
aber what the fuck, seriously?
Also,
Da Power-Adapter kannst du mit dann.
Genau, also dann braucht es auf jeden Fall hat's keinen.
Und die haben den Battery. Immer gut versteckt, oder?
Ja, auf keinem der Bilder ist er zu sehen, bis ganz unten, bis du dann bei den Zubehör bist, was so mitgeliefert wird. So. Also, what the fuck? Weil ich kaufe mir doch nicht für jeden Raum in meiner Wohnung so ein Ding. Und ich kaufe auch nicht. Nee, also nicht mal einen, aber schon gar nicht gleich irgendwie fünf. Vor allem, weil, zumindest jetzt gerade, das ist das erste Amazon-Produkt, das ich kenne, wo du einen Invite brauchst.
So weit ist es gekommen,
also,
einfach.
Also wahrscheinlich ist denen da einfach nur irgendwie die Wording-Abteilung durcheinander gekommen. Ja? Sie haben halt einfach limited supplies davon. Also ich verstehe nicht, wie du für den Erhalt eines Hardware-Gerätes einen Invite brauchst.
So, das ist halt.
Kriegst halt nur eins oder so.
Naja, du kriegst ein halbes wahrscheinlich. Ja. Musst immer teilen mit deinem Nachbarn, musst immer vorbeibringen dann. Und dann kann der mal sagen, okay, Amazon, ich hätte jetzt Lust auf Katzengeräusche oder so. Ich weiß ja nicht, also das ist ja noch nicht mal so ein Ding, was du dann auch an deinem Fernseher hast, sondern das kann nur Musik quasi. Richtig?
Wie meinst du, kann nur Musik?
Also du kannst es nicht an HDMI anschließen und hast du ein Fernsehgerät.
Nope. Also, wie gesagt, der Hauptgrund ist immer noch der, dass du Dinge darüber kaufen sollst. Verdammt nochmal. Okay. Kauf schon. Und
kannst du dann auch
und du quasi kannst das Dinge fragen. Also, es ist halt so wie Siri.
Ja. Kannst du dann auch sagen, so, ich hätte jetzt gerne die Musik und dann sagt er, hast du aber nicht in deiner Library, du könntest es aber jetzt für $10 kaufen.
Ja, natürlich, das ist der Main krass. Selling Point. Ja. Also wenn du dann, du hast ja entweder dein Amazon Prime Music Abo-Dingsi, wo du ja also Spotify-mäßig auch auf einfach alles Zugriff hast.
Ja.
Oder wenn du das nicht hast, bestimmt, dann sagst du halt, ja, willst du es kaufen, hier, los geht's. Mhm.
Die haben hier als Beispiel add make hotel reservations to my To-Do-List. Aber kannst du dann diese Hotel Reservations auch direkt über das Ding machen? Kannst du das quasi vollquatschen? Dann sagt er, ja, ich habe dir jetzt was gebucht.
Mhm.
Nee, ich glaube nicht.
Weiß nicht. So, und
ich finde das einfach super fucking creepy.
Ein Stück weit löst sich gerade bei mir die Problematik mit dem, wie viele von den Dingen muss ich jetzt in mein Haus stellen. Es gibt da eine Amazon Echo-App. Oder Echo-App.
Oder kannst also, du dann auch reinsprechen und dann.
Yo!
Und dann redet er in der anderen. Nimm
mal an. Ich hoffe mal nicht. Aber du kannst es dann damit auch steuern. Also, wenn das Ding gerade Musik
hat. Kannst du auch hinterherfahren? Also, das wäre jetzt super nice, was ich sage.
Das wäre cool. Das ist ein Transformer draus.
Ja, nee.
Nee, es rollt dir dann hinterher.
Was?
Es fällt um. Und dann rollst du hinterher. Nee,
was super geil wäre. Es ist dieses Time, dieses Aufnahmedings. Und ein Staubsauger. Und dann fährt es in der Wohnung rum und dann sagst du, ja, okay, kannst du mal hier bleiben. Und dann bleibt es halt in dem Zimmer, wo du bist. Ja. Das wäre voll nice.
Das einzige Problem ist, wie kombinierst du das dann mit dem Audio? Weil dann wird ja, also wenn er das aufsaugt, den Staub, dann wird der Ton immer so leicht.
Vielleicht musst du sagen, okay, jetzt nur den Boden wischen, nicht staubsaugen.
Genau.
Oder so, ja, komm mal mit ins Klo. Und dann fährt er dir hinterher, das wäre so geil. Also so ein Staubsauger, den du quasi rufen kannst, dass er oder dem du sagen kannst, okay, ich will jetzt Fernsehen gucken, kannst du bitte ins andere Zimmer gehen? Das wäre schon echt gut etwa.
Ja, und zu guter Letzt ist das auch wahrscheinlich dann über die App, machst du die ganzen Einstellungen. Also ich habe mich zum Beispiel jetzt vorher noch kurz gefragt, wie ist denn da so die FTUI, wie jemand in meinem Umfeld gerne mal sagt.
FTUI.
Die First-Time-User-Experience, also wie konfiguriere ich das Gerät? Kann ich sagen, Echo, Amazon-Account, also.
A, B, C, 21.
Gut, das wird irgendwie ins WLAN müssen, aber irgendwie muss ich ja auch dem das
WLAN-Passwort beibringen. Ja, da kannst du wahrscheinlich drücken, das hast du WPS-Zeug. Also das würde ich so machen.
Jedenfalls. Ich sehe daran keinen Button.
Doch, es hat zwei fucking Buttons oben drauf. Es hat so
einen Action-Button, ja.
Es hat einen Action-Button und es hat einen Mute-Button.
Ja. Am Ende musst du es auch noch per Ethernet anschließen.
Shit, das ist eine Kacke. Oder vielleicht musst du es dann auch per App steuern oder so. Vielleicht brauchst du ja so ein Amazon Fire Phone.
Ja.
Wer weiß. FTUI. Ja gut, das könnte man hier.
Ja, also hier steht auch in der Tat, connect to your home network with a simple setup guided by the free companion app on Fire OS and Android plus Desktop and iOS Browsers. Aber irgendwie muss es trotzdem noch ins WLAN, bevor du damit reden kannst.
Ja. Nee, du sagst ihm, du gibst dann quasi über deine App, gibst du dein Passwort ein, dem Ding, oder?
Ja, aber wie redet dann die App mit dem Ding?
Ja, über dieses Direct, DC Direct Connect Shit.
Direct Wi-Fi.
Direct Wi-Fi. Wi-Fi. Vidi.
Vidi.
Also
ja, irgendwie genau. So.
Oder ja. Bluetooth oder was ist ja auch scheißegal eigentlich.
Bin mal gespannt.
Also du kannst auf jeden Fall als Bluetooth-Gerät benutzen. Du kannst dann nämlich dann direkt Musik hinstreamen. Was dann zwar quasi keinen Sinn mehr macht, aber okay.
Ach, und das Wake Word, das standardmäßig ist, Alexa.
Und warum?
Weiß ich nicht warum. Also ich kenne Alexa aus dem Zusammenhang der Amazon-Historie. Alexa war doch hier der Name von dieser Alexa Siderank-Dingsi.
Ach so, ja, aber ja? Das hat doch nichts mehr damit zu tun.
Nein, aber das ist halt so bei Amazon. Wahrscheinlich heißen alle Erika Mustermanns bei Amazon heißen Alexa. Wenn ihnen nichts besser einfällt.
Alexa Web Information Service.
Ja.
Von AWS.
Ja, das ist der Alexa Web Information Service. Wahrscheinlich deswegen.
Okay.
Wahrscheinlich hängt einfach nur das dahinter und das ist die Appliance jetzt dafür.
Wahrscheinlich.
Oh.
Whoa. Shit.
Epiphany. So.
Schön.
Haben wir das, oder?
Ja,
haben wir Amazon.
Das, haben wir das auch gehabt. Also ihr könnt ja überlegen, ob ihr sowas haben
wollt. Kaufen wollt. Ich glaube, das gibt es erstmal nur in den USA.
Ja, und du kannst dich ja auch nur über Invite reinkaufen.
Ja. Aber Prime-User sparen mal wieder $100.
Uup. Ja, aber es ist trotzdem $100.
Das heißt, ja, eigentlich also 200 also Standard.
Also wenn es $100 kosten würde und ich für $100 weniger bekomme, dann würde ich vielleicht eins kaufen. Aber sonst nicht.
Let me do the math. Okay. Wenn wir schon bei Mathe sind und gesteigerten oder eher gesunkenen Zahlen, Springer Verlag.
Der Springer Verlag. Wir hatten es ja mal damals mit der, wie heißt die Verwertungsgesellschaft für Medien oder sowas?
VG Media.
VG Media, genau. Wo der Axel Springer Verlag Teil von war, beziehungsweise ein
großes Federführend.
Federführend, genau. Und die wollten ja, dass Google für jeden Such quasi Eintrag, den sie anzeigen, wo sie dieses kleine Stück Text dazu schreiben, dass sie dafür Geld bezahlen.
Genau, so, das war die Ergebnis nennt man Leistungsschutzrecht.
Leistungsschutzrecht.
Ist eine genau. Deutsche Besonderheit.
Deutsch! So deutsch, genauso wie, dass du in YouTube nicht alle Videos gucken kannst.
Ja.
Ist quasi das Gleiche.
Wird dir präsentiert von den gleichen Leuten.
Von den gleichen Leuten, die dir auch gebracht haben, keine YouTube-Videos angucken.
Ja, vom Regisseur von.
Genau.
Ja.
Von okay. Von den Machern von.
Von den Machern von.
Ja, schön. Ja. Genau. Und was jetzt passiert ist, erstaunlicherweise, dass dem Axel Springer Verlag dann 40% der Suchtraffic eingebrochen ist und bei Google News um die 80%.
Nein, Captain Obvious.
Yes.
Wo bist du?
So gut einfach. Und jetzt frage ich mich, okay, was haben sie erwartet, ja? Sie haben wahrscheinlich gedacht, dass sie reich werden, weil Google sagt, ja, kein Problem, wir geben euch all das Geld. Und dann haben sie es nicht gemacht. Und dann so haben sie nämlich quasi diese ganzen kleinen Texte rausgeworfen und dann gab es da vor allem keinen Traffic mehr.
Genau, also genau, Google hat im Prinzip gesagt, nö, wir zahlen nicht.
Ja.
Und wir machen das jetzt einfach so auch so warnstreiksmäßig. Also ich glaube, sie kriegen ja, es gab jetzt dann so eine widerrufliche Gratiseinwilligung irgendwie von den meisten in der VG Media, wenn ich das noch richtig weiß.
Ja.
So, nee, okay, bevor okay. Uns wehtut, Google, ihr dürft es verwenden. Und dann hat Google in so einer Art Dickmove halt irgendwie mal gesagt, nee, Warnstreik, ja, also wir machen jetzt mal ernst, wir genau. Tun jetzt mal so, als wäre das alles so oder weiß ja auch nicht, man weiß ja nie, wie da die zeitlichen Absprachen damit zusammenhängen, ja, wenn sich die fünf Projektmanager bei Google halt mittlerweile darauf geeinigt haben, das wird jetzt am so und so vielten durchgezogen und dann irgendwie Springer oder die VG Media 5 Stunden vorher ankommen und sagen,
ja doch nicht,
doch, komm mal zurück, dann geht das vielleicht nicht so schnell und ja, dann hat Google mal ernst gemacht und hat einfach mal sich an geltendes Recht gehalten. Ne?
Ja.
So ist ja so die neutrale Sichtweise auf die Dinge. Das heißt, sie haben halt einfach gesagt, gut, wenn wir dafür nicht bezahlen wollen, dann müssen wir die Alternative sehen, nämlich die, wir nutzen das so von Springer das Zeug nicht mehr, keine Bilder mehr, keine Snippets mehr, sondern eben nur noch so lange Text, ich glaube nur noch die Headline oder so von dem Artikel, die dürfen sie dann verlinken.
Genau, nur noch das, was sie dürfen, sind irgendwie fünf Wörter oder so ein Quatsch.
Und ja, und dann ist halt passiert, was passieren musste. Ja, massiver Einbruch im Suchtraffic und massiver Einbruch im Traffic von Google News. Ich finde es krass, dass da überhaupt dann noch 80%, 20% ankam. Ne?
Das ist krass, ja. Also fragt man sich halt auch, wo die herkommen. Wahrscheinlich auch zu sehen.
Das ist wahrscheinlich der ganze bildexklusive Content, den es nur da gab.
Bildexklusiver Content. Den du auf jeden Fall finden willst. Also.
Ja. Und ein anderes Wort aus dem Tweet, den du da verlinkt hast, ist eigentlich interessant. Nämlich Diskriminierung.
Das ist so gut, einfach.
Ah. Ja, ich werde nicht müde, darüber zu lachen.
Ja, also Diskriminierung ist schon toll. Einfach, wenn man beim Axel Springer, wenn der Axel Springer Verlag von Diskriminierung spricht, sagen diese bösen Leute bei Google, ja, die verlinken auf uns, ja, und dann nicht mehr und dann
Diskriminieren sie uns. Da haben wir extra uns ein Gesetz hingelobbyt, das uns Geld sichert, und dann umgehen die das einfach, indem sie unser Content nicht mehr nehmen wollen. Geht's ja mal gar nicht.
So absurd einfach. So absurd. Aber ich glaube, da haben ganz viele andere auch schon drüber gefreut. Aber
genau.
Also bei mir ging es fast unter. Ich hatte bloß irgendwie eine News dazu, weil es halt ein deutsches Thema ist, ja. Weil alle anderen könnten darüber wahrscheinlich, also sie verstehen es gar nicht, was es soll überhaupt, was dieser Quatsch überhaupt bedeuten soll.
Genau. Na, also tatsächlich, an mir wäre es auch fast vorbeigegangen. Also
aber dabei ist es so lustig.
Da gab es halt ein paar Tweets, die da irgendwie drüber Häme geäußert haben.
Ja.
Und ich wusste gar nicht, warum und wieso, weil mich das nicht interessiert. Und auch Google News nie interessiert.
Ja. Ich habe irgendwas gelesen und dann habe ich gedacht, so, okay, Axel Springer, da war irgendwas. Und dann so, oh shit, wir haben immer drüber geredet, damals. Und dann hat alles Sinn gemacht und zwar echt voll die Einsicht einfach. Na gut, jedenfalls, du hast gemeint, dass der Axel Springer Verlag jetzt quasi doch noch Geld will, aber sie wollen irgendwie Google dazu zwingen, dass sie verlinkt werden mit den Texten, aber dafür dann auch Geld bekommen, ja? Dass sie nicht mehr diskriminiert werden.
Ja, ich also weiß nicht genau, wie sie das jetzt drehen wollen. Also wenn sie schon so vorlegen mit Diskriminierung, ja. Dann ist ihre Schlagrichtung ja irgendwie die sie versuchen anzubringen. Google diskriminiert uns, weil sie sind ja Marktführer.
Ja.
Im Bereich Suchmaschinen und da auch News-Verbreitung sozusagen im Internet. Und deshalb, die dürfen uns nicht diskriminieren, weil sie sind ja Marktführer.
Genau.
Und sie diskriminieren uns, indem sie eben unsere Informationen, die wir ihnen bereitstellen, nicht mehr nutzen.
Ja.
Und uns dadurch den Suchtraffic kaputt machen. Und jetzt zwingen wir sie halt wollen wir sie auf dem Wege eben dazu zwingen, dass sie uns das nutzen müssen, die Information, aber natürlich nur gegen Entgelt von uns. Das
ist so absurd. Das ist quasi wie, wenn du so Adware, solche irgendwelche Leisten beim Java-Update quasi installiert bekommst, aber dafür musst du bezahlen. Weil quasi, das ist ja, du hast ja ein Windows, ja.
Ja.
Und du brauchst eigentlich, du musst diese Leiste quasi haben. Aber du kannst nichts dagegen machen eigentlich.
Ja, es ist halt irgendwie so wie, es gab mal eine Zeit, da hat Oracle dir auch zum Beispiel so, dass wenn du Java auf deinem Rechner installiert hast, dann haben sie dir so ein Firefox-Add-on
so
hart richtig hart in den Firefox rein, dass du es auch nicht mehr deaktivieren konntest. Sie haben halt irgendwie irgendeinen Modus gefunden, dass du das so ein Add-on als mit dem Firefox mitgekommen
gebundeln
kannst, so, dass der Firefox denkt, das kam mit ihm mit. Und dann kannst du es nicht mehr deaktivieren. Oder alternativ auch sowas wie, du installierst irgendwie so Adware mit irgendeinem anderen nützlichen Programm mit und wenn du dann die Adware entfernen willst, kommt so ein Pop-up, nö, dann machen wir auch das Tool weg. So nicht, ja.
So nicht.
Also ich kann da auch nur einen Kopf schütteln dafür.
Aber das ist so deutsch einfach.
Ja, deutsch. Nochmal, weil es anscheinend noch nicht oft genug gesagt wurde zu diesem Leistungsschutzrecht. Die beschweren sich, also das Leistungsschutzrecht kann man ja wiederum so zusammenfassen, die beschweren sich, dass sie von Google User kriegen.
Ja, richtig. Und das ist nicht
also genau, das ist noch nicht genug, sie wollen auch noch Geld dafür, dass sie von Google noch User zugeschoben kriegen auf ihre Ad-Seiten.
Ja.
Na danke. So. Arg viel mehr fällt mir dazu echt nicht mehr ein und es ist auch schon in anderen Veröffentlichungen mehr als genug behandelt worden und ich bin da auch nicht so der Experte für, aber das ist
ja
auch schon,
man kann sie ja trotzdem drüber.
Das ist einfach nur, also
da geht aber nichts mehr.
Das kann nicht ungetrollt bleiben.
Das kann nicht ungetrollt bleiben. darf nicht ungetreut bleiben. So. Wichtiger Punkt.
Das wird man so. Ja wohl noch trollen dürfen.
DJI Expire
Inspire
1. Oh mein Gott.
Oh yeah.
Und das ist jetzt Porno-Shit schon wieder.
Das ist richtig geiler Gadget-Porn.
Ja.
Also DJI kennen vor allem in den USA ungefähr alle.
Alle,
also,
außer?
Also sie kennen halt nicht DJI, sondern sie kennen halt diese eine Drohne von denen.
Mhm.
Und zwar die Phantom.
Mhm.
Das ist einfach im Speziellen in den USA der Inbegriff für so Quadcopter-Drohnen.
Ja.
Hatte sogar, glaube ich, auch schon einen Auftritt in South Park.
Oh, so weit.
Ja, also ist so das iPhone unter den Drohnen.
Also ich hätte jetzt gesagt,
oder das Kleenex oder das Tempo oder das, ich weiß nicht was.
Also ja? Wo ich jetzt die Videos gesehen habe, habe ich mich jetzt so ein bisschen an die GoPro Action Cams erinnert.
Ja, in der Tat ist es so, dass an der Phantom, glaube ich, gibt es eine eigene Kamera von DJI. Es gibt aber auch dann so ein Modul, wo du eine GoPro dran bundeln kannst.
Ja.
Und weil die neue GoPro ja 4K kann, ist das halt bisher eine wesentlich interessantere Lösung gewesen.
Ja, bisher.
Bisher. Jetzt gibt's halt auch die Inspire One. Und ich finde, die sieht ziemlich witzig aus.
Porno.
Wie
die kann so hoch und runter fahren und alles.
Wie, also so sieht so ein bisschen aus wie Hell.
Ja.
Aber auch so ein bisschen wie in Half-Life 2 gab's diese Scanner an den Türen.
Ja.
Ne?
Weißt du, woran mich das erinnert hat?
Ja.
Von Portal, diese
ja, genau.
Diese
Dings, Turrets, die da rumstehen.
Genau.
Stimmt, auch da hat es sehr viel Ähnlichkeit damit. Und das liegt eben an der weißen Farbe. Genau.
Ja.
Und das ist in vielerlei Hinsicht ein interessantes Gerät. Nämlich zum einen ist es nicht vergebt mir meinen schlechten Aeronautik oder wie auch immer Begriff, Schatz, jetzt gerade, mit starren Auslegern.
Mhm.
Also an so einem Quadcopter hast du ja in der Mitte so das Zentrum, wo der ganze Controller und Nutzlastkram sozusagen drin ist. Und dann hast du vier so Ausleger bei einem Quadcopter üblicherweise, an denen dann jeweils die Rotoren befestigt sind und die sind in der Regel starr.
Ja.
Starr einfach auch deswegen, weil einfacher zu bauen,
ja, ist einfach,
aerodynamisch, klar. Leichter und so weiter.
Ja.
Bringt aber halt auch ein paar Nachteile mit sich. Und bei der Inspire One ist es jetzt so, das geht über zwei so Arme raus und verteilt sich dann. Also man hat wie so zwei Ts von dem Body weg. Und die sind standardmäßig zum Start unten, damit es auf den Füßen aufsteht.
Ja.
Und sobald du abgehoben hast, fahren sie hoch. Also
die
Arme mit den Rotoren bewegen sich weiter nach oben.
Ja.
Das bringt nämlich den Vorteil mit sich, dass dann die Nutzlast weiter unten in der Mitte hängt und das eine Hauptfeature, nämlich die Kamera, unten sich komplett frei bewegen kann.
Ja.
Also sie muss nicht ganz so weit unten sein. Und kann sich komplett frei bewegen
und du erfasst nicht
die Rotoren.
Genau, das nicht mit den Rotoren im Bild, ja. Was schon
so
voll gut ist einfach.
Und dann haben sie da halt eine 360 Grad schwenkbare und also drehbare und 125 Grad schwenkbare Kamera angebracht.
Mit einem Gimbal Add-on quasi. Das heißt, das wackelt nicht so, wenn du fliegst, hast du
ja
immer so ein bisschen so Wacklungszeug, sondern das wird genau ausgeglichen.
Das wird schon mal so Steadicam-mäßig ein bisschen ausgeglichen.
Genau.
Sie sagen, die Kamera kann 4K und 30 Frames. Die Kamera sieht jetzt nicht so aus, als ob sie die geilste Optik drin hat.
Ja, gut.
Also ich glaube, Zoomen und so ist da halt nicht so wirklich viel mitzumachen. Aber Autofokus und so weiter. Und
schon echt Porno, muss
also,
ich ja sagen.
Genau, der Punkt war bisher einfach immer der, DJI hat diese Phantom-Drohne gemacht, so als Einsteigermodell für, ich glaube, $1,000 etwa, roundabout, und halt so richtig krasse, professionelle, also Drohnen.
Mhm. Okay.
Die dann halt eher so im $15,000-Bereich liegen, die halt in Hollywood und so weiter, also in Filmproduktionen, im professionellen Segment eingesetzt werden. Und diese Inspire One ist jetzt halt so
das
der Twitter, der Hybrid, Bridging the Gap, was auch immer dazwischen. Das Beste aus beiden Welten vereint. Das gibt dann eben so verschiedene Operation Modes, also dass einer fliegt und ein anderer die Kamera steuert. Man kann es aber auch beides kombinieren. Sie haben eine entsprechende Tablet-App dafür.
Ja.
Sehr interessant finde ich, sie verlassen sich nicht drauf, wie zum Beispiel bei der Parrot oder Paro oder wie auch immer Drohne, dass die Drohne an WLAN aufmacht und du dann halt mit der App das alles schon empfängst, sondern Sie machen die Kommunikation zwischen ihrem Controller und der Drohne und dann macht der Controller unten auf dem Boden ein WLAN mit dir auf.
Ja.
Und dadurch erreichen sie irgendwie was, glaube ich, etwas über eine Meile Reichweite.
Okay.
Trotzdem Full-HD-Videoübertragung. Also ich habe in meiner Freizeit viel mit so Quadcoptern früher gemacht, deshalb bin ich gerade so massiv geflasht davon.
Sieht halt schon echt voll fertig aus einfach.
Und ich musste gerade auch feststellen, dass DJI auch dieses Ronin gemacht hat. Ronin ist so ein ultra krasses Steadicam-Stativ-Halterungs-Dingsy. Ja, egal. Ziemlich witzige Firma, ziemlich witziges Produkt.
DJI Ronin, drei Achsen.
Und interessant an der ganzen Geschichte ist vor allem, jetzt kommt das so alles in einen Bereich,
dass man es einfach kaufen kann.
Wo es für Privatpersonen mega erschwinglich ist. Also ich meine, $3,000 ist jetzt zwar viel Geld, aber
für das, was du da bekommst,
für das, ist schon echt geil. Ja, und auch das, was du damit machen kannst. Also wo die Leute darauf kommen werden. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall gibt es natürlich jetzt schon ganz viele Probleme so mit Datenschutz.
Oh, Datenschutz.
Ja, weil das war halt bisher irgendwie nicht so das Problem, dass du, wenn du irgendwie deinen Garten umzäunt hast, ja,
ja
dann nur hoch genug irgendwie, sodass keiner auf eine Leiter steigen konnte und so weiter, dann war gut.
Ja.
Jetzt kann halt jeder irgendwie über deinen Garten fliegen und
wie sieht es gerade in Deutschland?
Und dich Street viewen.
Wie sieht es gerade aus in Deutschland? Wie
rechtlich?
Ist da die Rechtslage?
Weiß ich gar nicht genau. Also ich weiß, dass in den wenigsten Ländern dazu überhaupt Gesetzgebung besteht. Also weil das halt einfach an so einer Nische ist. Du brauchst ja keinen Pilotenschein oder irgendwas dafür.
Ja, genau.
Sondern in Deutschland fällt das alles halt so unter die gleiche Gesetzgebung, glaube ich, bisher wie diese normalen Mini-Hubschrauber, die man so kaufen konnte.
Ja,
also die Problematik ergab sich ja bisher schon. Jeder konnte sich so einen Hubschrauber kaufen und eine Kamera unten drunter pappen. Jetzt kannst du halt das für wesentlich weniger Geld machen.
Ja.
Und mit wesentlich weniger Erfahrung, weil du theoretisch nur noch so ein blödes Tablet brauchst. Und den Ding irgendwie sagst, die haben halt auch mittlerweile so Features drin, wie du sagst, ja, halte einfach mal die Position oder folge diesem Objekt.
Das ist geil, oder? Wenn man sich das so überlegt, das ist schon echt genial. Geil einfach. Also hier das DJI Phantom FC40, quasi so ein Einsteigermodell, kostet 400 Euro.
400 Euro?
40 Euro.
Das ist ja echt ziemlich.
Das ist ziemlich okay eigentlich.
Billig.
Aber natürlich will man das Porno-Teil ja mit 4K nicht. Ist ja wirklich
mal. Mindestens.
Mindestens, doppelt 4K.
Ja. Interessantes Ding, mal schauen.
Ja.
Mal schauen, wann damit jemand auf einem Kometen landet.
Mal schauen. Aber bis dahin müssen wir uns mit den Sachen zufrieden geben, die bereits jetzt auf Planeten gelandet sind, ohne DJI quasi. Und das ist das Projekt namens
Philae?
Philae, ich weiß auch nicht, wie man es
ausspricht.
Filet.
Filet. Oh, okay, lecker. Lecker. Kometenfilet.
Genau. Das Rosetta-Landungs. Was ist Rosetta, der Name davon? Wo gehört der denn dazu?
Der war gerade frei. Also Apple hat das Rosetta vor einiger Zeit aufgegeben.
Ach so, okay. Da haben sie
gerade wieder tun. Der war gerade frei. Die haben sie einfach nachträglich so benannt. Nee, keine Ahnung, woher der kam. Das ist doch irgendwie vor 10 Jahren ist das Ding doch gelauncht worden schon.
Das ist krass einfach, wenn man sich das überlegt. 10 fucking Jahre hast du quasi auf diesen Moment gewartet, dass da Shit auf dem Kometen landet. Also dein Shit. Nicht irgendein Shit, sondern dein Shit. Und jetzt die Frage, wann sprengen wir das Ding jetzt? Also, wir haben ja jetzt wohl
Invasion geglückt und jetzt sprengen wir das Ding.
Naja, keine Ahnung, warum landen wir sonst auf dem Kometen? Wir haben es ja gelernt aus den ganzen anderen Filmen, ja. Wir müssen dieses Ding jetzt sprengen.
Aus diesem einen anderen Film.
Also, ja, einer. Und den 20 schlechten Asylum-Filmen, die dazu kamen wahrscheinlich. Genau. Die Landung ist geglückt. Sie sind irgendwie einen Kilometer abseits von dem, wo sie landen wollten, aber sie sind auf dem Planeten drauf und ob die.
Gut, dass er größer als einen Kilometer war.
Genau, auf dem Stück Stein, was im Weltraum rumfliegt.
Ja.
Quasi auf dem, ist wahrscheinlich auch kleiner
als ja, Stück Stein, jetzt geht's gleich wieder los. Ja. Die ganzen Leute, die jetzt den Livestream verfolgt haben, wenn ich
nein, es ist kein Stein.
Das ist kein Stein,
ansonsten hätten die Harpunen funktioniert.
Das ist gepresster Staub oder was weiß du nicht. Ist doch egal, Leute. Fliegt da oben rum, lass die Profis sich damit beschäftigen.
Genau, fliegt da oben rum, muss dann gesprengt werden, damit sie nicht
muss. Hauptsache muss gesprengt werden. Ich kann also froh sein, dass der Felix nicht bei der ESA sitzt und die ganze Zeit nur so irgendwo, wo ist der rote Button?
Wo ist Boom! Einfach noch mehr Harpunen reinschießen, bis es explodiert.
Ich glaube, die haben nicht mehr.
Genau, es hat.
Aber ziemlich cooles Projekt. Die ESA versucht sich jetzt halt auch mal in so öffentlichkeitswirksamen Projekten wie die NASA ist mit dem Mars Rover.
Ne? Ja, aber das ist natürlich schon krass, weil das ist ja noch ein Stück weit kleiner und
ja. Am krassesten finde ich, ist mir heute irgendwie bewusst geworden, wir leben ja alle in einer Zeit, wo man ständig so Projekt.
Ja.
Ja, also wir arbeiten klassischerweise so an 3 bis 5 Projekten gleichzeitig.
Ja.
Jetzt stell dir mal vor, da gab es Leute, die haben das Ding entwickelt vor 10 Jahren.
Ja.
Also nochmal mindestens 10 Jahre vorher haben die ja angefangen.
Ja.
Haben das entwickelt. Dann sind sie irgendwie so 10 Jahre in Hibernation-Mode gegangen. Also natürlich nicht, haben die sich nicht in Kryostasis oder so versetzen lassen, sondern die haben halt was anderes gemacht. Und jetzt kommen sie wieder her.
Die ganzen alten Leute.
Und oder auch neue Leute, man weiß ja nicht, aber es auch, und es gab ja auch eine Crew, einen gewissen Staff von Leuten, die über 10 Jahre jetzt ja so den Flug und alles überwacht haben.
Ja.
Aber das ist jetzt auch so die Paradedisziplin von du codest heute was und in einem Monat schaust du es dir an und denkst, was hat der denn gemacht?
Wer war das denn so? Git blame, ups.
Shit, it was me. Ja, aber das finde ich eine ziemlich spannende Frage.
Genau, also das
fände ich mal ein sehr geiles Interview mit einem, also sowohl mit einem von den Leuten, die das Ding da 10 Jahre beim Flug so beobachtet haben, ne?
Ja.
Und mit einem von den Leuten zu reden, die da vor 10 Jahren beim Launch dabei waren und jetzt wieder.
Ja.
Das fände ich mega spannend, wie sich das anfühlt.
Auf jeden Fall. Schon krasse Sache auf jeden Fall. Tju, passend dazu den XKCD 1446. Zusammengefasst auf xkcd1446.org, wo man, das war wieder so ein Multipanel XKCD und der hat quasi die letzten 2 Stunden oder so, 17 Stunden, 15 Minuten hat er quasi in verschiedene Panels gebracht und dann so ein bisschen gezeigt, wie, was gerade der Status ist zu der bestimmten Zeit, wo halt dieses Panel quasi kam. Und
crazy shit.
Krasse Sache auf jeden Fall. Sind 100, wie viele Panels? 142 Panels.
Mhm.
Und kann man gut durchklicken. Sehr lustig. Und XKCD halt. Und das ist quasi automatisch gut. So wie immer. Schön. So, jetzt haben wir die News fertig.
News durch. So, dann haben wir einen kleinen
jetzt
Themenblock.
Matt hat einen Themenblock. Ich werde dazu nur dumme Fragen stellen.
Bin ich gespannt. Ja. Ich kann bestimmt nicht alle beantworten.
Ist ja egal.
Ich fange mal mit dem Grund an, warum ich mich gerade damit beschäftige.
Ja.
Also wir haben für ein anderes Projekt uns mal mit einem von den von der Lösung schon mal vorher ein bisschen auseinandergesetzt und deshalb habe ich just in letzter Zeit dran gedacht, ich könnte das doch auch mal sinnvoll einsetzen. Wir haben ja so eine App gemacht, die heißt Paperback.
Mhm.
Und nochmal kurz Recap, was kann man damit machen? Man kann seine Einkaufslisten verwalten. Also man hat eine Einkaufsliste und da packt man Artikel drauf, die man kaufen möchte. Und dann geht man in den Laden, kauft die, hakt die ab. Und der nette Catch dabei am Ende ist noch der, dass wenn man das alles abgehakt hat, man gefragt wird, ob man seine Einkaufstüte selber mitgebracht hat oder eine gekauft hat, was schlecht für die Umwelt ist.
So. Auf jeden Fall.
Das ist so der Use Case von der App. Ich werde sie bewusst nicht verlinken. Ich will hier nicht zu viel davon endorsen. Und der eine Feature-Request, den wir immer bekommen haben, ist völlig klar, ist, es scheint irgendwie Millionen Menschen da draußen zu geben, ja, die alle unbedingt mit ihrer Freundin oder ihrem
Freund. Der Flydie zum Beispiel,
Wer auch immer Partner ist von euch, ja.
Ja. So.
Witzigerweise haben wir noch nie was von die Leute in meiner WG oder so gehört, die das mit denen synken wollen.
Ja.
Also die halt so ein Ding machen wollen mit, ja, wir erstellen gemeinsam diese Einkaufsliste.
Ja.
Und zwar entweder vorher oder auch live.
Ja.
Und was man da zumindest mal braucht, ist schon mal ein Sync zwischen Geräten.
Ja.
Plus ein Sync auch zwischen verschiedenen Benutzern.
Ja.
Und ich wollte das in zwei Phasen implementieren, das Feature. Nämlich zum einen mal erstmal will ich, dass sozusagen ein User alle seine Items in der Cloud ablegt.
Ja.
Und das dann zwischen seinen Geräten gesynkt wird. Was genau seine Geräte sind, das ist dann immer noch zu definieren.
Ja.
In einem zweiten Schritt kann man dann eben dahin gehen, dass man diese Listen dann auch zwischen verschiedenen Usern austauscht, weil dann sind sie ja schon an irgendeinem zentralen nebulösen Ort in der Cloud.
Ja. Was spricht dagegen, einfach irgendwie ein anderes Dings zu nehmen, was du schon kannst? Zum Beispiel, tue diese Datei in Dropbox und dann Automagic.
Mhm. Also ich muss vielleicht noch kurz vorweg schieben, warum wir das bisher gar nicht drin haben, dieses Feature. Das liegt an zwei Gründen. Das erste ist, wir wollten den Benutzern das nie zumuten, dass sie sich irgendwo in einen Account klicken müssen, wo dann ihre Daten hingehen. Wir wollten das Ding bewusst so ziemlich frugal halten da an der Stelle. Mir fällt gerade kein passendes deutsches Wort dafür ein.
Frugal? Jetzt musst du es doch erklären.
Puristisch.
Rein.
Nicht rein, so arm. Also, puritanisch.
Whatever. Puritanisch.
Mir fällt kein gutes deutsches Wort an. Jedenfalls, die konkrete Aussage ist einfach die, wir wollen eure Daten gar nicht erst haben.
Ja, dann haben können wir sie nicht verlieren.
Genau, dann können wir sie nicht verlieren, dann kann nicht irgendeine blöde Agency zu uns kommen mit Gag-Orders. Keine Ahnung, ob das jetzt ein interessanter Use-Case für die wäre, aber wir wollen damit einfach haben. Gar nichts zu tun haben. So einfach ist das.
Ja, so. Macht ja auch Sinn, ja.
Das ist der Grund, warum wir zum Beispiel schon mal einfach keinen Server für so einen Sync oder so dann selber bauen wollen. Neben dem Aufwand dafür. Und das andere ist, dass wir uns einfach während der Entwicklungszeit nicht vorstellen konnten, wie so ein Prozess sauber funktioniert. Also der Prozess, mit dem wir erstellen die Liste gemeinsam und dann hakst du irgendwie Dinge ab und ich mach dir, während du einkaufen gehst, noch Sachen drauf. Der funktioniert nicht einfach. Also der ist sehr komplex. Der hat dann ganz viele Side-Channels auf einmal mit, während ich einkaufen war, hat der andere was hinzugefügt.
Ja.
Da muss ich ja benachrichtigt werden, dass sich was verändert hat. Schon habe ich fast so ein Document-Chat-Ding, sie zu implementieren.
Gott, damn, so schnell geht's, oder? Und ist immer das Gleiche.
So andere Fragen, wie zum Beispiel, ich weiß ja nicht, wann der andere einkaufen geht. Ich sehe vielleicht irgendwie, der hat jetzt ein paar Dinge abgehakt. Aber den einen Artikel hat er nicht abgehakt. Was heißt denn das? Heißt das, das gab's nicht? Heißt das, er hat es noch nicht gefunden? Heißt das, er kauft das woanders und war noch nicht da? So viele Fragen und am Ende lief es immer darauf hinaus, naja, ruf halt an.
Ja, richtig.
Ja? Schreib eine SMS, ruf an, was auch immer, ist nicht unser Problem. Ja? Ist nicht das Problem der App, kann man über andere Apps und Dienste lösen.
Ja, also man könnte ja auch dann quasi ihm die Möglichkeit geben, über den Chat seiner Wahl, das mit dem...
Genau, es ist einfach nicht der Job unserer App, dir eine Kommunikation zu ermöglichen.
Ja. Ja?
Das haben wir einfach nicht so drin gesehen. Und das ist auch immer noch so ein Punkt, wo ich mir schwer tue. Deshalb ist das Erste, was ich bauen möchte, was ich für wichtig erachte, ist der Sync zwischen den Geräten. Unter anderem deswegen, weil ich zum Beispiel selber zu der Überzeugung gekommen bin, dass ich viel eher in dem Setting, ich hocke irgendwie auf der Couch mit meinem iPad oder meinem Notebook und hacke die To-Dos, also die Listeneinträge rein und dann gehe ich los und dann habe ich mein iPad oder mein iPhone.
Mein iPad auch in der Tasche.
Mein anderes iPad. oder halt irgendwann auch so Dinge natürlich wie eine Apple Watch oder ein Gear.
Ja.
Ja, ist halt noch wesentlich geeigneter, habe ich dann halt beim Einkaufen dabei. Ist zum Beispiel eine interessante Sache. Mir persönlich geht es so, wenn ich dann einkaufen gehe, ich muss alle 5 Sekunden dann mein Handy rausholen und drauf gucken, so was wollte ich denn noch kaufen?
Ja.
Weil ich irgendwie so voll ADHS-mäßig da drauf bin anscheinend beim Einkaufen. So voll geflasht bin von allem, was es da noch so gibt in den Läden.
Schoko.
Schokolade. Dass ich dann irgendwie ständig so drauf gucken muss und das Handy rausholen muss, weshalb so ein Wearable wie eine Uhr voll cool wäre. So, um das alles zu haben, müssen wir erstmal die Daten runterkriegen von dem einen Gerät und sie auf die anderen drauf synken.
Ja.
So, und ein nächster Ausbauschritt davon könnte dann sein, ich sag bewusst könnte, weil ich noch immer nicht sicher bin, ob wir es wirklich machen wollen, dass wir auch den Usern die Möglichkeit zur Verfügung stellen, sich Daten, also Listen zu teilen mit anderen, und zwar interaktiv. Momentan kann man die Liste nur teilen, indem man den Inhalt einmal zu uns zu einem Server hochlädt. In dem Fall muss man halt Daten hochladen und dann einen Permalink generiert, den man jemand anderen schickt.
Ja.
So. So, lange Einführung, warum wir sowas brauchen.
So, und jetzt
kommen die Möglichkeiten. Wir zu den momentan drei Kandidaten, die ich mir angeschaut habe.
Plus die eine Möglichkeit, es immer noch selber zu bauen. Gibt's
genau, auch. Die Möglichkeit, es immer noch selber zu bauen, die ich gleich mal einfach von vornherein ausschließen will, weil
neues dann, Internet.
Dann habe ich wieder die Problematik, dass wir Daten bei uns haben,
oh, shit,
auf einem Server, den ich sichern muss und so weiter. Dann muss ich den ganzen Server wieder bauen. Alles
kacke.
Früher war ich noch Webanwendungsentwickler, heute mache ich eigentlich nur noch Mobile. Ich habe keinen Bock mehr, Server zu bauen. So.
Ja, so.
Und dann gibt's halt die Möglichkeit, in der Cloud sich sowas hosten zu lassen. Und
ja,
da gibt's jetzt so drei Anbieter, die ich mir mal angeschaut habe. Es gibt noch ein paar weitere, aber die drei sind eigentlich symptomatisch. Das erste ist Parse.
Ja.
Parse ist ein ziemlich interessanter Anbieter für diese Lösung. Die Lösung bezeichnet man übrigens Cloud-Sprache-mäßig als MBAAS, als Mobile Backend as a Service.
Das ist so schön, dass das für alles solche komischen AAS-Sachen gibt.
Ja, einfach. Man kann halt auch alles als Service machen. Ne?
As a Service. As a Service. AAS.
Parse bietet einem so ein komplettes Toolset. Du kannst irgendwie Daten speichern, also du kriegst halt einfach nur so Managed Objects.
Ja.
Also so wie wenn du in Core Data oder Hibernate mäßig deine Objekte einfach so, und die sind automatisch gesynkt.
Mhm. Okay.
Quasi,
wie heißt das unter sonst, wenn du eine Datenbank hast, dann hast du ja auch dieses
Also bei iOS ist das Object. Core Data zum Beispiel. Und da hast du dann Managed Objects drin.
Okay, das
ist und du meinst sowas Active Record.
Genau, Active Record, genau.
Ja. Das ist im Endeffekt ist das ein Active Record mit einem Sync-Aufsatz in der Cloud hinten.
Okay,
das ist. Also ich tippe mal, dass zum Beispiel Parse einfach innen drin so einen kleinen SQLite Store hat oder auch ein Core Data Model unter iOS und dann sich um den Sync halt hinten dran noch dazu kümmert.
Ja.
Und das kannst du machen, du kannst irgendwie Push-Notifications über Parse verschicken, du kannst irgendwie Analytics machen, was natürlich den App-Entwickler freut und den Kunden nicht so. Und da wir ja unseren Usern nicht hinterher spionieren wollen, lassen wir das Feature einfach mal raus.
Da!
Du
musst doch Geld machen.
Zumindest aus der Betrachtung, ob es jetzt was bringt oder nicht.
Achso, okay. Also.
Parse hat einen großen Vorteil. Es hat ein ziemlich einfaches Pricing-Model. Du kriegst halt irgendwie sehr viel, nämlich für free, nämlich 30 Requests pro Sekunde,
das
schon mal nicht
gut,
wenig ist,
ja,
wenn man einigermaßen einfach auch Gescheites macht. Plus, es ist ja nicht so, dass der Rest dann einfach nur weg ist, sondern du kriegst halt in deinem Code dann die Möglichkeit, mach es einfach später nochmal,
ja,
wenn gerade Rate Limit exceeded ist.
Ach so, nice, ja.
Ja.
Sehr gut.
Also 30 Requests pro Sekunde muss man schon eine Reihe User haben, dass man das Limit erreicht.
Ja.
Wenn man einfach ein bisschen schlau das zusammenmischt dann wiederum.
Ja.
Plus mehr Storage, als man für den Anwendungsfall, den wir jetzt gerade haben, sich vorstellen kann, dass man bräuchte.
20 Gigabyte.
20 Gigabyte lang weit und
zweimal 20 Gigabyte sogar.
Ja, einmal für die Datenbank, einmal für die Files. Wir brauchen ja erstmal nur Datenbank.
Ja.
So. Dann geht allerdings das Pricing schon gleich relativ hoch. Also wenn du mehr als 30 Requests brauchst, also zum Beispiel 40, dann sind es halt gleich mal irgendwie $100 pro Monat.
Ja.
Jetzt immer noch nicht viel Geld.
Ja.
Und dann geht es halt einfach so in $100-Schritten weiter.
Krass.
So.
Ja gut, so ist halt.
So ist halt, genau. Aber ziemlich simpel.
Ja.
Was ist mit Parse dann das Problem? Also anders noch kurz, was ist noch gut daran? Parse ist plattformunabhängig. Ja, ist. Gibt es für iOS, für Android, für Mac, ich glaube auch für Windows Phone, und man kann eigentlich so ziemlich alles daran knüpfen.
Okay. Haben eine schicke Webseite.
Ja, sie haben eine relativ schicke Webseite. Das Dashboard hinten dran ist auch ziemlich brauchbar. Also das habe ich schon mal ein bisschen intensiver getestet. Problematik bei Parse ist im Wesentlichen die, es ist halt Facebook. Also die Firma hinter Parse ist vor einiger Zeit von Facebook gekauft worden. Damals war es ihnen sehr wichtig und ich glaube, das gilt auch heute noch, dass sie so gesagt haben, ja,
schon, aber.
Das sind unsere eigenen Server, die stehen halt zufällig im Facebook-Rechenzentrum.
Ganz zufälligerweise.
So, kann jeder sich jetzt sein Urteil dazu bilden. Mir persönlich ist da dann irgendwann nicht mehr so ganz wohl dabei.
Ja.
Das ist Parse. Das nächste ist dann von Amazon, also Amazon Web Services, Cognito heißt das. Mhm. Ist im Prinzip ähnlich. Man kriegt halt auch ein SDK, kann Managed Objects anlegen und Datenwerte synken.
Okay.
Hat dafür dann, wie das für AWS ist, ein etwas aufwendigeres Pricing-Model, das ich immer noch nicht ganz durchstiegen habe.
Ich glaube, darf man auch gar nicht.
Ja, also bei AWS ist das generell so, du machst einfach mal und dann schaust, was irgendwie rauskommt.
Ja.
Die Problematik, die ich bei Cognito für uns gesehen habe, ist, zum einen mal sind so Dienste wie Push-Notification und so nicht mit dabei. Ja, das muss man extra bezahlen.
Extra bezahlen auch noch.
Klar.
Also es gibt es aber auch.
Ja, es gibt halt Amazon SNS, also Simple Notification Service.
Ja.
Ein separater Dienst. Und die haben Einschränkungen darin, also die Einschränkung bei Cognito ist relativ groß darin gehend, wie groß so ein Blob, den du da jetzt hochladen kannst, sein darf.
Ja.
Also da sind
pro die User
ein bisschen restriktiver. Pro Datenfeld erstmal.
Okay.
Du kannst dann auch so einzelne User-Authentifizierungen machen. So. Ist ja auch plattformunabhängig, insofern ganz nett. Kostenpunkt ist halt hier das, aber es hat für mich den Vorteil, also ich persönlich, das ist ein nur persönlicher Geschmack, ich vertraue meine Daten lieber so einem Rechenzentrum von Amazon an als einem von Facebook, weil da weiß ich, maximal guckt die NSA vorbei, aber nicht der Mark Zuckerberg.
Der alte Sucker.
Und
ja.
Da war jetzt auch gerade, ist gerade Amazon AWS Reinvent, ich hatte irgendwie gehofft, dass da ein bisschen mehr noch kommt, aber ist nicht passiert. So, und dann gibt es sowohl von Apple als auch von Google natürlich auch noch plattformspezifische Lösungen. Mhm. Ich habe jetzt mal die von Apple rausgesucht.
Okay.
Weil momentan ist unsere App nur für iOS verfügbar.
Ja.
Und wenn wir dabei bleiben, dann wäre es ja nicht schlimm.
Ja.
Und da gibt's also gab es früher dieses iCloud-Ding, aber das ist ja, haben wir alle immer gesagt, ist ja Krätze. Plus bei iCloud hast du zum Beispiel dann schon Probleme, wenn du Daten mit jemand anderem scheren willst. Mhm. Weil bei iCloud ist alles an einen User-Account gebunden. Okay. Du kannst nicht zwischen verschiedenen Usern bei iCloud Daten scheren.
Das geht gar nicht, oder?
Geht gar nicht.
Okay.
Ich glaube jetzt mit iCloud Drive, aber das ist ja erst wiederum der neue Spaß. Und da ist es dann halt so anders mit CloudKit. CloudKit ist der neue generischere Cloud-Service von Apple.
Aber nur für Apple?
Nur für iOS und Mac.
Okay.
Und da unterteilen sie es so, du kriegst halt eine globale Datenbank und pro User eine Datenbank.
Aha, okay.
Damit ist eine interessante Sache schon nämlich gedealt für dich, nämlich die User-Authentifizierung. Während du bei Amazon und Parse immer erst noch User anlegen musst.
Mhm.
Du kannst zwar so einen anonymen User anlegen, aber ja, dann, wenn du auf deinem iPhone oder deinem Android-Device einen anonymen User anlegst und dann auf dein Tablet gehst, dann kannst du ja nicht sagen, ja, ich hätte gern die Daten von anonymen User.
Von dem anderen da, der neben meinem Telefon liegt.
Also du musst, musst du bei denen erstmal irgendeine Form von Authentifizierung oder Identifizierung erstmal einführen. Wohingegen das eben bei Apple aufgrund deiner iCloud-Login-Daten schon für dich gedealt ist.
Ja.
Und deshalb gibt es da so ein Split. Du hast also halt pro User eine Datenbank-Quota und eine eigene Datenbank plus eine generische, wo du dann die ganzen gescherten Informationen reinlegen könntest.
Was ist hier der Unterschied zwischen Asset und Database? Also ich...
Hm. Ein Asset ist es halt Grafiken und Zeug, das du hochladen willst.
Ja.
Und Database sind halt einzelne, also sind halt Key Values wesentlich.
Ja, das heißt, du kannst auch einfach in deine Assets JSON-Shit
reindumpen. Du kannst auch einfach einen JSON-File da hochladen, klar.
Ja, okay, ja. Gut.
Nur hast du dann halt nicht den ganzen Teamvorteil.
Halt den,
ja, also den, ja, dann musst du ja selber dich drum kümmern, dass Konflikte und so weiter in dem JSON behoben werden.
Ja.
Und bei dem anderen macht es halt die Datenbank für dich.
Nee, ja, du kannst ja Append-Only Database nehmen. Du
kannst ja das kannst Layer das auf Layer legen.
Ja, ich meine, wenn du, ja, also hier jetzt mal, um das Problem zu verdeutlichen, du hast 5 GB Assets, ja? 5 GB und 50 Megabyte Datenbank, ja?
Hm.
Und dann sage ich mir, ja gut, dann nehme ich halt die 5 GB Asset. Ich habe keine Ahnung davon, aber what the fuck? Seriously? Oder hier, Data Transfer. 25 Megabyte pro Tag für ein Asset und für die Datenbank 250 Kilobyte.
Ja, insgesamt, ja.
Pro Tag für die Datenbank. Und ja, dann sage ich mir so, ja gut, dann Assets. Einfach naja, hinschieden.
Ja, kommt ja ganz drauf an, was du machen willst. Ja, plus, ja, ist es ja so, du kriegst dann für jeden User eigene Quota noch oben drauf.
Ach so, ja, okay, gut. Aber das muss man sich
und, halt es ist halt, es, sie haben da unten so irgendwie so mögliche Tiers und so weiter aufgelistet. Effektiv ist es halt noch free.
Ja.
Ja, weil du halt irgendwie am Schluss bis zu einem Petabyte Asset und 10 Terabyte Datenbank kriegst und bis zu 5 Terabyte Transfer pro Tag Assets und 50 pro
also wenn Gigabyte du quasi 1000 User hast, dann hast du das Ganze alles mal 1000.
So, wie ich das genau.
Ah, das ist
genau. Ja,
ja und gut, so dann weiter. Ist es ja alles vollkommen
egal. Bis es halt da oben ist. Und das, genau, also Skalierung, ich weiß auch nicht, warum sie das da unten irgendwie hinschreiben.
Weil die sagen wollen, wie cool sie
und
sind.
Und du kannst natürlich noch, glaube ich, mehr haben für geheime Bezahlung.
So. Was sie auch nicht sagen hier. Nee, für need more capacity contact us.
Ja gut, aber das und, ist ja und ist, bei Paris auch so und bei Amazon auch
aber,
so.
Nee,
wenn du Special
nicht,
Deals brauchst, musst du immer anrufen.
Du kannst sie nicht direkt kontakten, du musst dich erst mit Apple ID Developer anmelden. Ansonsten geht da nichts.
Ja, klar.
Ja. Und dann kontakte uns bei dieser Torhüter Service. Kannst du mal anklopfen.
Ja.
Schön.
So, das ist insofern eben ganz interessant, weil es für das, was wir jetzt gerade haben, sehr viele Möglichkeiten bietet und völlig ausreicht.
Ja.
Ja, und das uns auch einfach machen würde, weil wir können es direkt einfach einbinden. Wir müssen uns auch gar nicht um User Authentication oder so kümmern, das einfach von Apple gedealt. Und bei Apple geht man ja generell davon aus, dass alle Leute einen iCloud-Account auf
ja,
dem Device
ja wohl, ist
haben.
Ja, wohl ja, klar.
Also, ist halt, also das macht ja Apple für einen, dass sie die Leute dazu zwingen.
Ja.
Ich persönlich finde das als User nicht gut, aber
passiert halt, ja.
Für einen Anwendungsentwickler ist es in dem Moment eine nützliche Sache.
Bei den Android-Zeugs ist es aber auch nicht anders, oder? Da haben alle das Google.
Nö, musst du nicht haben. Nö, du wirst seit einiger Zeit nicht mehr zu einem Google-Account gezwungen.
Ja, aber dann geht halt der App Store
nicht. Und dann
geht auch
halt,
schon ein bisschen
ja, dann geht
blöd.
Halt vieles nicht. Ja, aber wirst jetzt prinzipiell mal nicht dazu gezwungen, wenn du deine APKs dir irgendwie sideload-mäßig drauf holst.
Genau, wenn du die über Pirate XCO runterlädst, dann kannst du das auch schon.
Oder auch einfach gar keine.
Oder
also,
über
ganz
oh,
ehrlich,
Börse WZ hätte ich jetzt vorgeschlagen,
ehrlich,
aber das geht jetzt auch nicht.
Die große Masse der Leute, die ich kenne, die ein Android-Device haben und jetzt nicht gerade irgendwie also WhatsApp oder so benutzen und keinen Google-Account da drauf hinterlegt haben, die brauchen es auch nicht, weil die haben halt auch einfach keine Apps drauf. Die nutzen das Ding halt auch nicht als Smartphone.
Als Telefon.
Genau, Telefon, E-Mail.
Und fertig.
Web.de.
Genau, web.de. Web.de.
Eingeben.
Hat Web.de Browser. Jetzt eigentlich schon Mobile-Website? Ich glaube ja nicht.
Ich fürchte schon.
Ich guck mal nach.
Ja, natürlich haben sie das.
Ich mache einen Screenshot.
So. Problematisch an der Sache, wenn man jetzt zu einem von den Anbietern geht,
ja,
ist im Speziellen, wenn man sich eben so einen plattformspezifischen aussucht, wie das CloudKit von Apple, du kriegst halt keinen Export. Und
ja.
Du bist halt locked in. Ja, du
ja.
kannst, wenn wir uns heute dafür entscheiden, das so zu machen, dann haben wir uns halt für ganz lange Zeit auf Apple sozusagen auf iOS als Plattform festgelegt.
Ja. Oh oh, jetzt hat er hier sich geräuspert, das geht nicht.
Und man kann natürlich sicher die Daten nachher auch irgendwie exportieren, aber das ist halt ein doppelter Schritt. Und das ist der Grund, warum ich persönlich gerade kein Fan davon bin, oder unter anderem kein Fan davon bin, die Lösung von Apple zu nehmen.
Ja.
Oder auch irgendwie so eine Lösung, die für Android spezifisch wäre.
Ja.
Ja, weil, vor allem, weil eine iOS-Version haben wir ja schon. Und bei den anderen Powers ist es halt zum Beispiel so, du kriegst halt so ein Export-Feature. wo ich mich immer schon gefragt habe, wie denn der Export dann nachher aussieht. Sie sagen nur, für einen Export-Button.
Drück den Export-Button, dann kriegst du direkt den Database-Dump.
Genau, muss ich mir mal anschauen, kommt hoffentlich nachher irgend so ein JSON raus.
JSON und dann einfach 250 Gigabyte JSON, scheiß drauf.
Ja. Und ja, jetzt bin ich gerade einfach am Überlegen, wenn irgendjemand, der Benutzer, Zuhörer, Erfahrung mit was hat. Es gibt noch eine Reihe anderer Anbieter dafür, vor allem plattformneutraler, aber tun sich irgendwie, glaube ich, in der Regel alle nix.
Ja.
Dann könnt ihr mich da gerne mal auf dem Laufenden halten und ich werde schauen, wie schnell wir da vorankommen mit unseren Plänen.
Ich muss dir sagen, JSON wäre vielleicht gar nicht so das beste Exportformat, wenn du dann nämlich 20 GB JSON eine File hast.
So ist es.
Dann willst du vielleicht doch XML haben, weil das kannst du ja sequenziell dann parsen. Ohne dass es dir explodiert.
Yeah,
yeah, about that. Yeah, oder CSV.
Ja, muss das in der Tat mal prüfen, wie das ist. Ja. Ja, und dann sind natürlich am Ende auch so Datenschutz-Dinge auch eine Entscheidung und wie gut das läuft für einen und so weiter.
Ja, fucking shit.
Also der Witz an der Sache ist, wir haben jetzt praktisch gar nicht über das Thema Preis geredet, weil das ist halt irgendwie so vollkommen egal in dem Moment.
Also gerade bei deinem Use Case auch noch?
Ja, naja, es ist ja jetzt überhaupt nicht so, dass wir sagen, wir machen damit so viel Geld, dass uns der Preis egal ist, sondern es ist eher so, dass wir sagen, wir fangen halt einfach mal klein an. Also ja. ich sehe nicht, dass wir irgendwie gerade irgendwo den Free-Tier damit knacken.
Ja.
Mit dem, was wir gerade so an Sync-Use haben, beziehungsweise wir würden es halt einfach in der Beta-Phase rausfinden.
Ja.
Und dann wissen wir halt auch einfach auch, ob wir den Usern was dafür berechnen müssen oder nicht. Mein Wunsch ist ja, dass wir das nicht müssen, aber
wäre natürlich schon schön.
Ja. Bin mal gespannt.
Ja, aber du musst auf jeden Fall darüber reden, wenn du quasi sagen kannst, dass alles Kacke ist.
Genau. Das ist ähnlich wie bei dir vorher. Ja, das wird entweder ein Pick oder ein Mimi.
Ja. Schön.
Gut.
Ja gut, dann haben wir das auch. Haben wir unser Thema quasi.
Unser Thema für heute. Und vielleicht weiß der Felix jetzt ein bisschen mehr und
ich
auch.
Also ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass es schon viele Sachen gibt, die eigentlich cool sind, die man dann einfach mal für so Mobile-Zeugs ausprobieren kann, ohne dass man es selber bauen muss.
Ja, und das ist genau. Das eine wichtige Ding. Man will sich nicht damit beschäftigen, wie das im Hintergrund läuft.
Ja.
Weil auch da wieder, wenn man jetzt irgendwie, sagen wir, man müsste irgendwie $500 pro Monat Parse irgendwie in den Rachen schieben, dafür, dass sie einem da mega viele Requests und so weiter handeln und Storage und so hast,
ja,
dann sind das halt $500 pro Monat.
Was dann aber noch okay ist.
Also Freelancer arbeiten, also jemanden dafür arbeiten lassen, dass er einem das aufbaut, ja, was niemals unter einem Monat geht, das kostet ja wesentlich mehr.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Gut.
Und das Problem ist ja, dass das Zeug ist dann auch niemals fertig, sondern es ist ja dann einfach ein Prozess geworden. Und das heißt, du brauchst dafür jemanden und das sagt dann schon wieder.
Genau.
Ja, aber schön, mal den Überblick zu sehen. Also das, wenn ich jetzt sowas machen würde, würde ich, also vielleicht komme ich ja irgendwann in die Verlegenheit, einfach sowas mal auszuprobieren. Weil ich meine, ein Backend braucht man immer irgendwie irgendwo.
Es kaum irgendwas geht heute noch ohne irgend so ein Backend.
Ja,
es
sagt eigentlich. Aber so ist es halt. Ja. Was ist mit diesem ganzen Peer-to-Peer-Zeugs? Also quasi, du hast ja jetzt gesagt, dein ein Use-Case war, du hast so ein iTablet und ein iPhone und ja, quasi die machen das dann irgendwie, weil sie gerade nebeneinander sind einfach?
Das ist, stimmt, hatte ich vergessen zu erwähnen. Das hatten wir mal als in einem Feature-Branch fast schon zur Beta-Reife durchimplementiert. Ich hatte ja vor einiger Zeit mal über dieses Multi-Peer-Connectivity-Framework unter iOS 7 und jetzt 8 auch mit dem Mac gesprochen.
Ja.
Das ist ziemlich cool. Ist natürlich auch wieder ein Login auf die eine Plattform.
Ja, ist ein bisschen schade.
Und,
von Google sollte jetzt irgendwas kommen, was das vereint, aber ich glaube, es
Es gibt ja auch Wi-Fi Direct unter Android. Okay. Aber halt nur, wenn die Geräte es unterstützen, hupdi-hupdi, alle möglichen Voraussetzungen gegeben.
Mhm.
Und dieses Multi-Peer-Connectivity-Framework ist halt einfach so bam. Du
fertig.
Machst halt so
ja,
Bonjour in deinem WLAN.
Du sagst ja.
Halt, also, und es muss ja nicht mal WLAN sein. Du sagst halt einfach nur, ich habe hier einen Service, sind hier andere, die den konsumieren
das
wollen.
Das ist natürlich schon ziemlich geil.
Und ja. dann bumpst du die sozusagen virtuell kurz aneinander, die Devices.
Oh ja, dieses Google Fistbump ist einfach so geil. Das genau. ist eins der coolsten Features.
nur dass du das halt bei iOS nicht machen musst.
Ja.
Ja, aber das ist halt eine Einschränkung auf die eine Plattform.
Ja.
Ist eine Einschränkung auch auf den Punkt eben, das Device muss halt irgendwie in meiner unmittelbaren oder mittelbaren Nähe sein. Also geht halt nicht, dass mein iPad irgendwie daheim liegt und ich gerade im Laden bin.
Ja.
Ja, das geht halt leider nicht. Und in der Summe hat sich das dann für uns halt nicht als gute Lösung herausgestellt.
Okay,
das ist klar. Auch wenn eigentlich. Es ein super Weg gewesen wäre, zum Beispiel sowas wie, ja, kein Backend zu haben. Nicht irgendwo Daten ablegen.
Ja, also du musst halt schon deine Daten irgendwo ablegen und du musst die dann auch synken und so. Ja. Also du musst die dann immer noch quasi gegeneinander halten und schauen, so, ist das jetzt, hat sich das geändert? Weil es könnte ja sein, dass diese zwei Geräte nicht die ganze Zeit nebeneinander liegen.
Genau. Er muss dann immer in dem Moment so ein Sync wieder herbeiführen.
Ja.
Und das ist halt auch ein bisschen nervig.
Ja, das stimmt. Sackt einfach. So, wir haben gerade über Twitter, glaube ich.
Stimmt, wir haben einen Tumblr
bekommen. Der Woche und der ist so gut einfach. Und den kennen wir auch noch nicht. Things fitting perfectly into other things. Und das ist ja genau ein Blog über das. Also du hast zum Beispiel so eine Schraube, die genau perfekt in so eine Sicherheitsnadel reinpasst, die dann genau da drum dreht.
Und du hast ein iPhone 4, das perfekt in so einen Heizkörper oben zwischen die außenliegenden Panzer. Super.
Das ist so praktisch einfach. Oder ach, schon echt gut. Also vielen Dank an den, jetzt muss ich es kurz nachschauen.
Hier, den Schmidtlauch.
Den Schmidtlauch. Vielen Dank an den Schmidtlauch. Der hat uns gerettet, dass wir noch einen guten Tumblr haben.
Ich bin erstaunt über die hohe Anzahl von
Dingen, die andere Dinge reinpassen.
Nee, vor allem, wie Leute vor allem Apple- und Elektronikgeräte irgendwo rein. Also das ist ein relativ hoher Anteil an Bildern, wo iPhones irgendwo reingesteckt werden.
Wahrscheinlich sind die da reingefallen. Und die Leute einfach immer damit rumstehen. So, ups, oh, da passt hier perfekt rein.
Oh, Googly Eye plus Scissors. Super.
Ja. Ich mach den mal hier ans Ende.
Genau. Perfekt.
Schön.
Tumblr der Woche am Ende. Aber wir haben auch noch längeres, ne? Wir haben
irgendwie verdammte Oreo, den kriegt man nie wieder raus.
Lesefu.
Du hast was? Ich hab ein Lesefu.
Zum Lesen.
Oh, ja. Und zwar, ich hab einen Blog. Eigentlich ist es ein Blog. Es sieht einfach nach super Kotze aus, der Blog. Aber darum geht's nicht. Heißt malwaretrafficanalysis.net. Und das ist nicht so, oh ja, okay, hier haben wir irgendwie Malware gesehen, sondern so eine richtig geile Auseinandernahme von der Malware, also komplett analysiert, wo die Sachen hingehen, was, wie die, wie der Traffic aussieht und wie das dann in deinem Snort IDS, IPS aussieht und einfach super geil zusammengefasst. Und das für jeden, für so viel Malware, dass man sich das einfach shit, das ist einfach ein Typ, der sich die super krasse Arbeit macht. Ich weiß nicht, ob er irgendwo arbeitet oder so, aber about this blog. Kann man mal drauf schauen? Tja, gute Frage. Jedenfalls coole Sache. Und ich habe gelernt, dass Exploit-Kits gerade der super heiße Scheiß sind. Es gibt irgendwie 2 oder 3, die einfach die alle Exploits, die so vor einer Woche rauskamen, sitzt so ein Typ dran, der die Patches zum Beispiel von Flash Player analysiert, schaut, was sich da geändert hat und dann einfach einen Exploit dagegen baut. Und dann ist es in einer Woche, in einer fucking Woche ist es in einem Exploit-Kit, was du dir für $1,000 kaufen kannst. Und das ist so krass einfach. Weil dann siehst du auf einmal so, shit, wenn du dein Zeug nicht patchst, dann wirst du wirklich geowned. Dann wirst du so hart weggeowned einfach. Fucking shit.
Nicht aufgepasst, geowned.
Ja.
Krass, das ist gut.
Krasse Sache. Also ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so schnell geht, dass du es quasi in einer Woche kaufen kannst. Du kannst diesen Exploit in einer Woche kaufen. Abgefuckter Shit einfach.
Ja. BND, los geht's.
BND, aber das sind keine Zero Days. Das ist quasi.
Ach so, dann.
Das ist Day 2 oder Day 3, wo sie dann quasi.
Ja, also, das ist,
brauchst
das
du mal ein bisschen Zeit, um es zu analysieren.
Das ist dem BND natürlich zu billig.
Die verstehen das auch nicht.
Ja, genau. Wahrscheinlich will der BND Zero Days kaufen, weil das andere würden es nicht hinkriegen.
Ja, genau. So, wir haben dieses Exploit-Kit, was du für $1,000 kaufen kannst, was diese ganzen Sachen hat von vor 2 Tagen. Also, nee, wir brauchen Zero Days. Zero Days.
Genau. Zero Days. Und die Extremvariante. Turnkey Zero Day
Solution. Turnkey Zero Day Solution. Genau. Turnkey Zero Day Exploit Solution. Ja, genau. Ja, das. Aber das ist krass. Also, diese ganzen Exploit-Kits sind so fucking abgefahren, hardcore geworden einfach. So, du denkst, oh mein Gott, ich glaube, alle Leute werden die ganze Zeit geowned und ich verstehe warum. Shit. Filmförderanstalten. Sehr schön.
Filmförderanstalten
wurden geowned. Der Malware Payload Downloader.exe ist von Product Name ist Filmförderanstalten. Schön, aber das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Ich verlinke noch den anderen Blog, den ich jetzt gerade nicht gefunden habe, der aber mindestens genauso cool ist, der auch das Gleiche macht. Und ich finde es krass, was die Leute sich für super krasse Arbeit machen, um den Shit zu analysieren, mit Screenshots zu teilen, im Shit einfach. Awesome und cool. Plus eins und Like. So, jetzt bist du
da. Ja, nichts zum Lesen, sondern zum Zuhören. Bitte oben rechts ignorieren, dass da Autobild steht.
Oh, das geht nicht.
Und in der Tat ist es insofern aber auch gar nicht ungünstig, weil die ganzen anderen Android sage ich schon, die ganzen anderen Tech-Blogs und so, die würden halt jemand wie Elon Musk immer nur so fragen, so, yo, was hast du wieder Neues Geiles in der Pipeline und was geht denn ab, ja? Und dann würde er halt nur sagen, so, jo, Satelliten. Häkchen dran und weiter geht's. Und hier die Autobild-Menschen, ja, so Springer Verlag, ne? Die sind ja so drauf und dran, so investigative Fragen zu stellen. So,
oh,
Herr Musk, wie fühlen Sie sich dabei, wenn Sie hören das? Und ist aber in der Tat ziemlich interessantes Interview, weil er ein paar interessante Einblicke gibt. Also A, natürlich in das Leben eines Workaholics. Jeder kann sich vorstellen, wie das so ist.
Ja.
Aber auch so in das, wie das halt so ist, so auch vom Fokus her so zu shiften, irgendwie so zwischen mal Autos bauen, mal Raketen bauen. Ja, nicht, dass der auf einmal aus Versehen irgendwie so einen Raketenantrieb an so einen Tesla dran baut.
Whoops! Aber natürlich mit Stromraketenantrieb.
Genau. Wie man damit klarkommt. Und fand ich ganz interessant. Kann man sich mal nebenher so ein bisschen reinziehen, wenn man die ganzen Tim Cook-Interviews schon geguckt und gehört hat.
Geguckt hat.
Schalten Sie auch nächstes Mal wieder nicht ein, wenn Felix.
Er hat sich angeboten, ja. Du hast ihn quasi forciert.
Ich habe ihn dir auf dem Tablett serviert.
Ja, genau. Du hast ihn quasi in die Pfanne gekocht.
Oh Mann.
Okay, genug. Gut. Wir sind ja ganz gleich durch.
Springen wir ganz schnell zum Tumblr der Woche. Nee, den hatten wir schon, aber ich wollte einfach weiter.
Okay, alles klar. Machen wir weiter.
Gut. Dann können wir noch eine Runde Mimimi.
Komm, erzähl mal deine.
Du hast gar kein Mimimi?
Sorry.
Mann, passiert bei dir nichts?
Doch, schon, aber ich vergesse die Sachen immer wieder. Achso, Mimimi ist HTML zusammenfrickeln von Hand und dafür habe ich aber dann danach einen Pick. Ist zu gut einfach.
Okay. So, jetzt Car2Go.
Jetzt.
Jetzt wird abgerechnet.
Jetzt.
Naja. Eine Situation war die, ich war die Woche irgendwie mal spät in der Stadt.
Oh, warum machst du sowas? Weißt du, das ist nichts.
Und es hat sich dazu noch ergeben, dass ich keinen Alkohol getrunken hatte.
Warum machst du sowas?
Ja, frage ich mich jetzt auch. Dadurch hat sich wiederum für mich logisch die Konsequenz ergeben, weil kaum noch Bahnen fuhren, auch ohne Lokführerstreik, dass ich mit dem Car2Go aus der Stadt rausfahren wollte.
Ja.
Und da gibt es da so eine App und die zeigt dir dann an, so, hey, hier, 400 Meter bis zum nächsten Car2Go.
Ja.
Das lief bisher alles immer reibungslos. Dieses Mal habe ich Kontakt mit etwas gemacht, das nennt sich Parkhaus.
Oh, warum machst du sowas?
Und das war einfach nur der Überfail. Die Situation war die, ich bin zu dem Ding hingelaufen und ich habe schon so am Einbiegen auf die Straße dann so am Schluss gesehen, da steht ja gar kein Auto, da ist ja nur ein Parkhaus an der Straße. Ich kenne mich an der Ecke von Stuttgart-Wolgograd nicht so aus.
Stuttgart-Wolgograd, ja.
Der Stadtteil.
Ja.
Und das ist halt dann so ein Parkhaus und dann läufst du da so hin und denkst du so, yo, wo ist das jetzt? Aber schlau wie sie sind.
But wait, there's more.
Schlau wie sie sind, die Leute von Car2Go, machen sie dann Schilder hin. Also erstmal kommt ein großes Schild an das Eingangstor des Parkhauses, wo Car2Go draufsteht, dass du weißt, hier gibt's anscheinend Car2Go.
Hier gibt's wohl eins.
Wichtig dazu ist, ich habe natürlich das Car2Go reserviert gehabt.
Ja, natürlich.
Dass ich es halt bekomme auch.
Ja,
dann. Macht sehr Sinn. So. Dann haben irgendwelche Mit-50er, eine Ansammlung von Mit-50-jährigen Frauen haben den Aufzug blockiert, weshalb ich die Treppe nehmen wollte. Und im Eingangsbereich des Parkhauses haben mich dann auch zwei Schilder begrüßt, die sagten, auf Ebene 6 ist die Aufladestation, auf Ebene 6 sind die Fahrzeuge abgestellt, also so ein Parking Space für Car2Gos,
ja.
Abholstation, und auf Ebene 7 ist auch noch eine Car2Go Elektroladestation.
Ja.
So, da ich nicht wusste, wohin, bin ich halt erstmal gleich hoch bis zur 7 gelaufen, weil man ist ja jung und sportlich. So, siebtes Stockwerk raus, da stand dann aber, also da war keine Ladestation, wie im Dings angekündigt, sondern da standen dann eben halt Fahrzeuge rum.
Ja.
Das war so eine Sammlung aus einem Car2Go, das deaktiviert war. Also das stand halt da rum, und wenn du aufs Display geschaut hast, stand da nur so hiermit nie wieder oder heute nicht fahren. und eine Reihe von so B-Klassen, also dieses neue Car2Go Black Zeug. So, die standen da.
Ja.
Und dann habe ich die Ebene 7 noch ein bisschen abgesucht, nichts gefunden. Runter, Ebene 6. Da war dann die Ladestation, nicht wie auf 7 angekündigt. Und da standen dann irgendwie nur Car2Gos, die alle auch defekt waren. Also das eine wurde geladen und durfte nicht benutzt werden, und das andere war auch wieder irgendwie defekt. Und es war vor allem nicht beides nicht meine.
Ja. Das ist quasi so ein Graveyard
für Car2Gos. Da habe ich halt irgendwie so, okay, mal geguckt, nochmal versucht irgendwie auf irgendeiner Tafel irgendwo zu finden, wo denn noch so Car2Gos hier stehen können.
Und dann bist du durch alle Etagen durchgelaufen, hast dein Car2Go gesucht?
So ungefähr, ja.
Oh.
Das ging dann irgendwann einfach mir auch ein bisschen auf die Nerven. Also habe ich die Hotline angerufen, die wusste natürlich auch nichts. Kann ihnen nicht sagen, auf welchem Stockwerk das ist. Lalala.
Ja.
So, dann kam zwischenzeitlich mal jemand anders mit einem Car2Go oben in der 7. Ebene vorbeigefahren. Hat er so eine Runde gedreht und ist da wieder runtergefahren.
Hat dich ein bisschen ausgelacht, nebenher noch.
Und Endergebnis von dem ganzen Lied war dann, dass ich irgendwann dann so noch gerade gehen wollte und in der 5. Ebene nochmal vorbeigeschaut hatte, die nicht als solche ausgewiesen war, aber da war dann auf einmal auch eine Elektroladestation von der EnBW, und da standen auch ganz viele Car2Gos, und da war auch meins dabei. Oh Wunder. Das muss man aber auch so im, wie nennt man das, Inhaltsverzeichnis von diesem Parkhaus nicht so ausweisen.
Ja, pappalapapp,
unwichtig. Plus dann natürlich befand ich mich in einem Parkhaus. Ein Parkhaus hat in der Regel so eine Schranke, wenn man rausfahren will, die einen daran hindert, ohne bezahlt zu haben, rauszufahren.
Aber
jetzt haben diese Car2Gos innen drin, für alle, die es nicht kennen, zwei so Karten liegen in Stuttgart. Ja. Das eine ist eine EnBW-Ladekarte, also wo man eine Ladestation halt scannt. Und das andere ist halt so eine Parkkarte.
Ja.
RFID, so. Eigentlich ganz einfach. Du fährst halt unten ran und hältst die Karte daran,
und dann
geht die Schranke auf.
Ja.
In dem Falle hat mir das Display nur gesagt, Produktionsfehler.
Produktionsfehler.
Es war mittlerweile irgendwie so halb 1 Uhr nachts oder so.
Und du wärst schon gerne nach Hause gefahren.
Ich wäre schon gerne daheim gewesen. So Aber egal. Und ich weiß nicht, ich habe es dann irgendwelche, ich glaube 10 Mal oder so, die Karte dran gehoben, und dann ging es irgendwann.
Ja, macht Sinn.
Irgendwie im Wechsel mit der anderen Karte. So Morsecode und
ausprobiert. Und dann nochmal deinen Personalausweis reingehalten. Ja,
also, keine Ahnung.
War nicht so die beste User Experience.
Ich bin immer noch voll für Car2Go in so Fällen. Ich weiß nur nicht, wie ich dem insofern wieder vertrauen kann.
Ich kann dem nie wieder vertrauen einfach.
Naja, also du siehst halt in dieser App vorher nicht, ob das Car2Go nachher wirklich in so einem Parkhaus steht und dann auf einer von 7 Ebenen.
Du weißt, wo du auf jeden Fall jetzt deinen Car2Go Car nicht abholen willst.
In welcher Ecke, tatsächlich, ja.
Ja.
Und ansonsten gibt es dazu eigentlich leider nicht viel zu lernen, außer ist halt auch manchmal, kann halt auch doof sein.
Sagt halt, kann man sich so Notizen machen auf dieser, in dieser Car2Go-App? Das wäre schon ganz nice, wenn dann sagen kann, da nicht abholen, da auch nicht.
Das war leider genau andersrum gelaufen. Das war nämlich ein Car2Go, mit dem ich schon mehrfach gefahren war. Und dann kann man mittlerweile solche Car2Gos kann man so favoriten. So ein Herzchen dran
machen. So ein Farf machen oder
was? Ja, genau, und das hatte ich ja bei dem Auto schon mal gemacht und dachte so, voll gut.
Voll gut, ich mag das.
Und dann war es halt nicht zu finden.
Wirst du dann auch begrüßt oder so? Das ist so.
Nee, nicht besonders als, also nicht anders als von allen anderen Car2Gos. Oh. Sie kennen deinen Namen nicht.
Noch nicht. Wenn du es öfter benutzt, vielleicht dann schon. Vielleicht lernst du es dann.
Ja. Und für den Fall, dass irgendjemand zuhört, die gute Frau vom Car2Go-Support hat mir dann auch, als ich mit ihr telefoniert habe und ich eine halbe Stunde lang das Fahrzeug gesucht hat sie mir auch versprochen, dass sie sich darum kümmert, dass ich irgendeine Kulanzregelung bekomme. Bisher ist nichts passiert.
Oh.
Muss man wohl wieder alles selber machen.
Ja, muss, glaube ich, nochmal hassen dagegen.
Nochmal haten. Ja. Gut.
Weil das, was die Leute verstehen. Ich habe übrigens den zweiten Blog gefunden. Malware.downneed.coffee.com und das ist quasi der gleiche wie der andere. Sieht nicht ganz so nach Kotze aus. Aber macht quasi das Gleiche und coole Analysen, plus eins und Like.
Plus eins und Like.
Sehr schön. Ja.
Der Felix haut so heute raus, die Likes.
Ja, ich hab dich fucking Like-Overflow.
Gut, HTML von Hand zusammenfrickeln, was hat's damit auf sich?
Oh, also, ich hatte mal wieder die Verlegenheit, quasi eine Webseite zu bauen, beziehungsweise ein Stück HTML-Seite, die man dann, was man dann im Browser sehen kann. Und dann ist natürlich wieder die Frage, okay, wie kriege ich jetzt quasi diesen HTML-Code, ohne dass ich möglichst HTML schreibe? Und der erste Ansatz natürlich, okay, von Hand irgendwie Strings zusammenfrickeln mit den HTML-Tags. Das zweite wäre natürlich irgendwie XML-Shit selber bauen, was ja auch kacke ist. Und das dritte, wo ich dann in meinen Picks zukomme, ist das quasi von einer Library machen zu lassen, die diesen HTML-Shit einfach so raus explodiert, nachdem du das halbwegs anständig zusammengebaut hast. Und ich habe das erste versucht, aber nur ganz kurz. Und dann habe ich gedacht, nee, ich habe eigentlich keine Lust, noch weiter eckige Klammern auf und zu machen. Und habe mich dann umgeschaut und bin zu Python Dominate gekommen.
Dominate?
Dominate, because dominate your HTML manipulation or something.
Irgendwie so,
ja. Ja, genau. Und das ist eigentlich voll die geile Sache. Du hast diesen, also sonst hast du ja irgendwie, du hast ja so eine Templating-Sprache oder so, oder du hast irgendwie so einen komischen Markup, aber das ist halt einfach nur Python, wo du dann am Anfang quasi Dokumente stellst, wo du dann sagst, okay, das ist jetzt mein Dokument und dann with doc.head und dann kannst du deine CSS einbinden und die Skriptzeugs und so. Und das ist total easy zu benutzen und macht tatsächlich dann Spaß, dass dann am Ende HTML rausfällt. Und das fand ich auf jeden Fall eine super Sache. Und HTML ist einfach so ein Scheiß. Das will man einfach nicht selber machen. Das war quasi meine Einsicht für heute.
Die Einsicht für heute, HTML ist Scheiß.
HTML ist ein riesen Fucked up, steht einfach. Schon alleine schon das Doctype, ja? Wie heißt das? Doctype, Ausrufezeichen?
Kleiner Ausrufezeichen, groß Doctype.
Genau, und dann Leerzeichen und dann HTML klein und groß. Ich glaube, ist egal.
HTML oder? Klein. Ja. Ich glaube, auch Doctype darfst du mittlerweile klein schreiben. Ja, aber das, guck mal, das zum Beispiel, das haben sie bei HTML 5 einmal richtig gemacht. Einfach nur Doctype, HTML.
Ja, und dann wissen aber alle,
das den ganzen Scheiß ja, da noch dazu.
Doctype, fucking, was war das?
Fuck up. Ja, es kam ganz drauf an, ob du System DTD hinterlegt hattest oder irgendwas anderes. Transition, XML, genau, HTML Transitional. 1.0. XHTML 1.0 Transitional DTD.
Ich glaube, XHTML gab es gar nicht als Transitional, sondern da gab es wirklich nur XHTML.
Nee, es gab XHTML. HTML 4 Transitional.
Ja, HTML 4 Transitional. Jedenfalls, what fuck? Und keine Ahnung, und dann musst du diese ganzen Tags auf und zu machen und es ist einfach alles voll der Kacke. Der Kacke. So.
Nee, natürlich gab es XHTML 1.0 Transitional. So.
Transitional auch?
Oh, ja, das war ja der Punkt. Es gab dann auch XHTML 1.0 Strict. Oh. Ja, egal. Weiter geht's.
Jedenfalls will man nicht selber machen und wenn man die Möglichkeit hat, kann man das mal ausprobieren. Fand ich auf jeden Fall besser, als HTML selber zu schreiben.
Durchaus, durchaus.
Fand ich schön.
So. Ich hatte gerade noch ein Mimimi, das nehme ich jetzt doch wieder rein. Nexus 9, ist jetzt auch noch angekommen.
Hast du es bekommen? Nee, und das ist schön.
Muss dazu sagen, Disclaimer, ist nicht meins. Ist Testgerät von einer Firma, mit der wir zusammenarbeiten. Und ich hatte die Ehre, es einzurichten. Und die First-Time-User-Experience ist so irgendwie, pack das Gerät aus der Verpackung raus, starte es und gleich mal
update
als erstes.
Es.
Ja, wirklich so Verbindung zum WLAN herstellen und dann gleich erstmal 300 Megabyte Update runterladen. Installieren, neu booten, nochmal die Spracheinstellung, nochmal das WLAN konfigurieren.
Geil.
Warum auch immer, ich habe es ja nicht schon mal eingestellt. Dann User-Account einrichten und so weiter. Aus Gründen, die ich hier nicht genauer erwähnen kann, weil sie einfach zu aufwendig sind, muss ich einen Google-Account auf dem Device einrichten.
Oh.
Und dann bin ich bin halt automatisch der Administrator von dem Device. Und dann ist halt mein Google-Account drauf und mein Dropbox-Account und mein 1Password und so weiter. Das will ich halt ungern, dass dann die anderen Leute,
die das auch benutzen,
von denen das Tablet eigentlich auch gehört, aber ich muss es gerade halt hauptsächlich benutzen,
ja,
dass die da irgendwie drankommen. Also habe ich natürlich das mit einem PIN gesichert. Jetzt bin ich der Admin auf dem Gerät mit einem PIN.
Ja.
So. Jetzt hat Android so eine Fähigkeit, die nennt sich Multi-User. Ja, also speziell auf Tablets.
Ja.
Ich kann da irgendwie als Admin andere User anlegen.
Ja.
Da gibt es dann Unterscheidung zwischen normaler User, der darf dann irgendwie eigene Apps installieren, Schilfu, und eingeschränkte User. Da kannst du dann auswählen, auf welche von den Apps, die schon installiert sind, die Zugriff haben.
Ja.
So. Letzteres will ich nicht. Ich will, dass sie natürlich eigene Apps installieren können. Problematisch an der Sache ist, egal welche von den beiden Settings du wählst, diese anderen User haben dann nachher nicht die Möglichkeit, Unknown Sources zu aktivieren. Also Unknown Sources ist das Feature von Android, wo du Apps neben dem App Store von Google, also dem Google Play Store, auch von anderswo installieren kannst.
Ja, genau. Also du gehst auf eine Webseite und dann kannst du da sagen, ich hätte gern diese APK von
Plus und jetzt kommt
Börse.bz.
Genau. Die nächste Einschränkung, du kannst auch als User, der nicht Admin ist, also kein eingeschränkter User, aber normaler User, kannst du auch kein Entwickler mehr werden. Also ja, dieses, du gehst in die Settings, Geräteinformationen und dann tappst du irgendwie 100.000 Mal auf Bild.
7 Mal oder so.
Ja, das geht halt auch nicht mehr.
Ja.
Und also die Unknown Sources sind deaktiviert und das Setting ist ausgegraut.
Ja.
Und das, obwohl ich als Administrator in meinem Account das aktiviert habe. Und das war eigentlich so mit für das Ganze, weil es ist ja kein Account-Based-Setting, sondern es sollte eigentlich für das ganze Gerät gelten.
Ja. Also ist halt einfach
Fucked up, Google, get your shit together, mach das geht. Das ist kein Multi-User, was ihr da gerade habt, das ist Multi-Crap.
Manche ganz Leute einfach, sind halt einfach gleicher als andere.
Gleicher, ja. In der Tat. Ja, und das ist eine Schwierigkeit, also die habe ich erst so seit Android 5.0 festgestellt. Es gab, die Problematik gab es vorher nicht. Also es gibt auch Hilfeeinträge, die beschreiben, wie man das unter früheren Android-Versionen durchaus hinbekommen hat.
Ja,
cool. Dass man Unknown Sources auch für andere User aktiviert. Mhm. So, der letzte Spaß, die Nexus 9 Update 5.0-Geschichte ist noch nicht ganz ausgestanden. Google verteilt gerade anscheinend irgendwie ein korruptes Update für das Nexus 9.
Das macht ja Sinn, würde ich auch machen.
Also heute Morgen kam ich dann irgendwie ins Office und dann war wieder 37 Megabyte Update zum Download bereitgestanden für das Nexus 9 mit
5.0. Einfach wegignorieren.
Und installieren und dann lädt es das runter und dann bootet's und dann kommt halt der Updater und da liegt halt einfach so ein umgeschossener Androide da und drunter steht halt Error und dann
traurig
war's das halt. Mhm. Kannst du halt das Gerät neu starten, kommt wieder, ist ein Update verfügbar. Ja, danke. Habe ich jetzt irgendwie dreimal probiert im Verlauf des Tages. Hat sich nicht gebessert.
Ich hab's 20 Mal versucht, hat immer noch nicht funktioniert.
Ja, naja, weiß ja nicht, ob Google einfach dann irgendwann auch mal ein neues
wenn das immer die
Image hochlädt.
Ja. Also bei Updates, speziell bei dem Computer, den ich benutze für mein Mobile,
ja,
bin ich eigentlich auch eher, also mir ist es egal, wenn es ein Update gibt, weil mein Telefon funktioniert ja noch. Warum sollte ich updaten? Security und so, diesen ganzen Quatsch, aber so richtig gezwungen, das jetzt unbedingt sofort zu dieser Zeit machen zu müssen, ist gerade nicht. Und weil ich manchmal brauche ich halt meinen Computer auch.
Ja, klar. Nee, also in dem Moment, es ist mir jetzt nicht wichtig, das Update zu installieren. Ja. Ich wollte es halt mal machen und ich finde es halt einfach peinlich, dass das nicht
geht. Dass es dann explodiert, ja.
Dass es dann, also
aber immerhin hat es nicht deinen Computer gefragt, das muss man auch sagen.
Ja gut, der Computer hat ja gar nichts damit zu tun.
Ja.
Es ist ja ein Over-the-Air-Update.
Ja, nee, ich meine, dass er das dann versucht hat zu machen.
Ja.
Also dein
Telefoncomputer. Ja, genau, es hat das Tablet nicht gefragt.
Das ist schon mal eine ganz nette Sache, weil es gab in verschiedenen anderen solchen Appliances auch schon Probleme, dass dann einfach dein Computer gefragt ist. Zum Beispiel bei der PlayStation gab es das ein, zwei Mal.
Ja, also der Fehler taucht auf in dem Moment, wo er das Update verifizieren will oder so. Also er legt gar nicht erst los mit dem Patchen, sondern
immerhin hat
er failt halt schon vorher.
Ja. Immerhin hat das schon mal funktioniert, das ist ja schon mal was.
Ja, super. Bei allem, was schlecht läuft. Ja, ansonsten das Nexus 9, ach ja.
Ist es seinen Preis wert? Weil das ist ja schon
wenn man für 80 Euro mehr halt ein iPad Air 2 kriegt, dann ist das halt einfach seinen Preis nicht wert. Also das Display ist so schnell mit Tapsern eingesät und die Rückseite noch viel schlimmer. Das ist halt so eine speckige Rückseite.
Ja.
Also so wie andere Nexus-Telefone auch.
Ja,
also
obwohl das ja immer ganz cool fand. Ne?
Ja, bei dem ist es halt einfach eine so große Fläche, das sieht halt einfach total ekelhaft aus in dem Moment.
Sieht also schon nicht so schön aus.
Das Gerät ist 2 Tage alt. Okay, es haben jetzt irgendwie 10 Leute in den Händen gehabt. Aber trotzdem, es sieht halt einfach jetzt schon aus.
Okay.
Ja, gut. Das Display ist ganz cool. Ja, Android 5.0, ganz nice. Kann man lassen.
Okay, na gut. Dann ist so.
Nur dieser Multi. So,
schön.
Kommen wir zu erfreulicheren Nachrichten. Python Dominate hattest du schon angesprochen,
genau.
Dann beenden wir das Ganze jetzt hier mit der Salmon Cannon.
Die ist also erstaunlich gut. Ich glaube, wir hatten die Salmon Cannon schon mal irgendwann früher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht aber auch nicht. Aber jetzt haben wir die Tonight Show.
Die Last Week Tonight Version davon.
Genau. Und das ist schon echt lustig. Also
das ist schon hart lustig.
4,5 Minuten, die man sich auf jeden Fall mal antun kann. Ja,
genau. Schade, oder was heißt schade? Komisch, dass wir hier immer so Last Week Tonight und vor allem ich
komischerweise
Last Week Tonight picken muss, aber das ist einfach zu geil, was der da abzieht und speziell diese Salmon Cannon und das Ende. Ihr müsst nicht alle US Celebrities kennen, die da nachher
das ist vollkommen egal,
ich spoiler nicht.
Das ist einfach vollkommen egal, das ist immer lustig.
Ja.
Schön.
Gut.
Also auf jeden Fall, warte mal, wo fängt es denn an, wenn die Leute vorspulen wollen?
Das fängt bei einer Minute 1,40 fängt es an. Pack mal den Link da rein.
Ja.
Also den Time und Link mache ich noch kurz dran.
Okay.
Und schön. Dann haben wir es auch schon für heute.
Das ist doch schön.
Das kurze Sendung, ganz gut.
Ja.
Wir sind ja auch noch.
Ja, kurze Sendung. Wir sind fucking 2,5 Stunden unterwegs, Mann.
Ja, Mann. Ist so gut.
So, und. Ey. Sehr schön. Haben wir das auch. Und jetzt, wie war das? Lasst euch nicht überwachen.
Habt Spaß beim Überwachen von anderen.
Genau.
Fliegt mit Drohnen durch die Gegend.
Genau.
Automatisiert euren Browser und macht HTML nicht von Hand.
Genau, nicht von Hand machen. Ganz schlecht für eure Gesundheit, habe ich mir sagen lassen.
Ja. Sehr schön.
Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.